Ja, worum ging es denn in der Multimedia im Netz zuletzt? Es geht um ein Thema, das wir jetzt auch noch abschließen, heute vor der Weihnachtspause, nämlich Multimedia-Inhaltsbeschreibung, wörtlich übersetzt, Multimedia-Content-Description, was sich in diesem einen Wort ausdrückt, das hier praktisch in jeder Unterüberschrift vorkommt, nämlich Metadaten. Also Metadaten, beschreibende Daten zu Multimedia-Dokumenten. Und ich habe Ihnen schon ein bisschen was erzählt über Standards, die es da gibt, und habe schon einen Standard eingeführt, nämlich dieses MPEG 7. Das ist ein Standard, den es schon eine ganze Zeit gibt, der um 2000 herum entstanden ist, an dem aber immer noch ein bisschen gearbeitet wird. Ich habe hier auch ein Buch dazu angegeben, was aber leider ein sehr teures Buch ist. Wir haben es aber drüben am Lehrstuhl, dass wenn jemand zum Beispiel irgendwas nachlesen will da drin, kann man das auch mal einfach bei uns im Aufenthaltsraum anschauen. Was für die meisten Fragen, denke ich, ausreichend ist, ist die Dokumentation, die im Web zu finden ist, unter chiarilione.org MPEG. Wie gesagt, der Leonardo Chiariglione ist der langjährige Chairman der MPEG-Gruppe und deswegen ist das Ganze auf seiner Seite zu finden. Ja, das Thema für heute ist diese drei Abschnitte, die haben aber im Prinzip eigentlich das gleiche Grundmotiv, nämlich was sind denn Multimedia-Metadaten in MPEG 7, die nun wirklich den speziellen Charakter von Multimedia betonen, was also wirklich um die Eigenschaften von Bildern, um die Eigenschaften von Tondokumenten geht, die also jetzt nicht bloß irgendwelche Textfelder und vielleicht irgendwelche Informationen über die Ursprungssoftware oder Ursprungsplattform anbinden, sondern wirklich Medieninformationen. Und das bedeutet insbesondere, dass man sich natürlich auch über automatische Extraktion von Metadaten aus Mediendokumenten Gedanken machen muss. Darum wird es jetzt heute vorwiegend gehen. Ein bisschen genauer werde ich an einer Stelle in Metadaten für Musik eingehen, insbesondere wie man sozusagen Datenbanken aufbauen kann, mit denen man Musik wiederfinden kann, aufgrund des akustischen Ereignisses der Musik und ohne irgendwelche anderen Metadaten zu haben. Und am Schluss noch ein bisschen was über Videometadatenextraktion, was aber mehr so ein kleiner Überblick ist. Ja, bevor wir wirklich einsteigen in diese interessanten Sachen mit Bilderanalyse und Audioanalyse, vielleicht mal schon noch eine Klarstellung, was denn das überhaupt ist, die Terminologie von der Beschreibung in MPEG 7. Also wir wollen jetzt irgendwelche Eigenschaften von Bildern zum Beispiel, bleiben wir mal bei Bildern, anschauen. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Feature. Das ist ganz allgemein definiert in MPEG 7. Ein Feature ist irgendwie eine Charakteristik dieser Daten, die für irgendjemand von Bedeutung ist. Das klingt jetzt super allgemein. Es hängt aber damit zusammen, dass MPEG 7 grundsätzlich ein generischer Rahmen ist, in dem wir beliebige andere Arten von Metadaten auch unterbringen können, also nicht bloß welche, die jetzt vordefiniert sind im Standard. Im Standard steht natürlich sowas drin wie die Farbpalette von einem Bild oder so, aber da gibt es eine Vielzahl von anderen Dingen, die eventuell interessant sind. Also ein Feature ist das, was uns interessiert. Und um das Feature zu beschreiben, gibt es einen sogenannten Deskriptor. Das ist also eine Repräsentation von dem Feature, wo man eine Syntax für eine Repräsentation eben festlegt. Also zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz einfaches Feature, uns interessiert die Grundfarbe, die Farbausrichtung eines Bilds, und dort könnte ein Deskriptor sein, ein ganz einfacher Deskriptor, könnte einfach eine Durchschnittsfarbe sein, also ein RGB-Wert, der die Durchschnittsfarbe des Bildes darstellt. Das ist ein bisschen einfach, aber stellt es zunächst mal dar. Das wäre also die eine Repräsentation des Features, und die Tatsache, dass ich nun sage, das Feature Grundfarbe wird repräsentiert durch einen RGB-Wert und dessen Bedeutung ist der Durchschnittswert des Bilds, das ist die Definition des Deskriptors. Also ein Deskriptor dafür. Es könnte natürlich jemand sich einen anderen Deskriptor überlegen, indem er zum Beispiel einen bestimmten gewichteten Durchschnitt bildet oder indem er nicht bloß einen Farbwert, sondern einen Hauptfarbwert und ein paar Nebenfarbwerte festlegt. Das wären jetzt andere Deskriptoren, die auch geeignet sind, im Prinzip das gleiche Feature, nämlich die Grundfarbe eines Bilds zu beschreiben. Deswegen steht hier, dass so ein Feature mit verschiedenen Deskriptoren beschrieben werden kann. Und dann gibt es natürlich Deskriptorwerte. Das heißt, ich habe dann ein Bild, das im Wesentlichen Blautöne enthält, und dann habe ich natürlich für diesen Deskriptor einen RGB-Wert, der vorwiegend im Blaubereich angesiedelt ist. Und das ist dann die Instanzierung des Deskriptors und das ist tatsächlich ein konkreter Wert. Jetzt ist es natürlich so, dass ich normalerweise ein Bild oder ein anderes Mediendokument nicht durch ein solches Feature alleine beschreibe und vor allem auch, dass ich beim Feature, wie man sieht, schon mehrere Deskriptoren habe. Das heißt, ich habe im Wesentlichen eine Kombination von verschiedenen solchen Deskriptoren. Deswegen gibt es Description Schemes, also Deskriptionsschemata, Beschreibungsschemata, in der ich Beschreibungen einsetzen kann und die auch rekursiv wieder andere Beschreibungsschemata einbeziehen können. So, und jetzt ist eine Beschreibung tatsächlich, ist also eine Instanz eines Beschreibungsschemas, in dem nun verschiedenste Unterdeskriptoren vorkommen und diese Unterdeskriptoren müssen eben alle mit konkreten Werten belegt sein. Ein bisschen vielleicht sehr genau die Terminologie, aber wenn man einen Standard hat, und das wird ja letztlich alles auf irgendwelche XML-Dokumente abgebildet, da muss man dann natürlich sehr genau sein. Dieses Bild, das ich da nochmal einblende, das kommt aus einem Artikel, der im IEEE Multimedia Magazine publiziert ist. Und Sie sehen, das Ganze ist schon relativ lang her für unsere Verhältnisse. 10 Jahre alt, das ist der Zeitpunkt, als über MPEG 7 eben diskutiert wurde und das gerade dabei war, verabschiedet zu werden. Aber das stellt nochmal sehr schön dar, was eigentlich das bedeutet, so ein Beschreibungsschema kann rekursiv wieder andere Beschreibungsschemata enthalten und letztlich mündet das natürlich immer in eine Menge von Deskriptoren. Und Sie können Deskriptionsschemata natürlich über eine Sprache in aller XML, so in dem ähnlichen Stil, eine Metasprache beschreiben. Das ist diese DDL, diese Description Definition Language, in der alle Elemente des Standards, sowohl die Beschreibungsschemata als auch die Deskriptoren, definiert sind. Und dieser rosa Bereich hier, das ist der Standard selber, in dem steht sowohl die Definitionssprache, die Metasprache, in der ich Deskriptionsschemata und Deskriptoren definieren kann drin, als auch ganz konkrete Deskriptoren für Bilder und für Audio und so weiter. Und dann gibt es aber natürlich die Möglichkeit, dass ich selber für irgendwelche Anwendungsbereiche eigene Deskriptoren definieren will. Und das bedeutet, ich muss ein Description Scheme und einen Descriptor machen, die ich natürlich in dieser Description Definition Language schreibe, die Bestandteil des Standards ist. Ja, also das ist der Rahmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was, wenn wir jetzt in den Standard konkret reinschauen, interessiert uns natürlich, was sind die vordefinierten Beschreibungsschemata und Deskriptoren für Mediendaten. Und dort gibt es grundsätzlich drei Ebenen. Es gibt in die Ebene des Content Managements, das ist was, über das wir jetzt nicht mehr weiter im Detail reden müssen. Da habe ich auch schon viel gesagt, so zum Beispiel Dateiname, das Format, die Auflösung, die Bittiefe und so weiter. So die Informationen Urheber, zum Beispiel GPS-mäßig, wo ist das Bild aufgenommen worden, geospatiale Daten und ähnliches. Das haben wir uns schon angeschaut. Für uns ist interessant natürlich, dass der Inhalt, der Medieninhalt irgendwie strukturiert ist. Das wird das nächste Thema jetzt sein, wie man den segmentieren kann, wie Segmente in Beziehung gesetzt werden können. Und noch anspruchsvoller ist natürlich die Frage, wie ich den Inhalt mit Semantik versehen kann. Ich werde jetzt zunächst mal vorwiegend auf die Struktur eingehen. Ja, um die Struktur zu beschreiben, das ist immer so, wenn man Struktur beschreibt, dann muss man Dinge in Stücke hacken und die sozusagen angeben, was ist Teil von was. Also wenn Sie die Struktur von einem Buch haben, dann haben Sie Kapitel und vielleicht Abschnitte in einem Buch und vielleicht auch noch Paragraphen oder Unterkapitel. Und so ist es natürlich, wenn ich jetzt eine Struktur von einem Mediendokument haben will, auch. Das heißt, es gibt ein Beschreibungsschema, das für Segmente zunächst mal ganz allgemein da ist, ein Segment Description Scheme. Und davon gibt es eine Menge von Untervarianten, die dann gelten für die verschiedenen Medien. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Audiodokument segmentiere in Teile oder ob ich ein Bild segmentiere in Teile. Also zunächst mal sind das alles aber Segmentbeschreibungen. Und man kann sich das vorstellen wie so eine abstrakte Klasse, von der es direkt keine Instanzen gibt. Also ich kann natürlich nur ein konkretes Medienobjekt segmentieren, das jetzt entweder ein Bild oder Audio oder was anderes ist. Das sind die neuen Unterklassen, die im Standard definiert sind. Ganz wichtig ist natürlich Standbild. Das ist dann das Still Region Description Scheme, wo es um rein räumliche Beziehungen geht. Wie kann ich ein Standbild aufteilen? Da gibt es auch noch eine weitere Unterklasse, die jetzt über Text in Bildern redet. Dann gibt es bewegte Bilder natürlich, also Videosegmente. Das heißt, ich habe Videoaufnahmen, die in Stücke aufgeteilt werden, wobei hier das rein temporal zunächst mal gemeint ist. Das heißt, ich habe im Prinzip einfach Abschnitte in einem Video von einer bestimmten Zeitmarke zu einer anderen Zeitmarke. Es geht noch ein Stückchen weiter, und das werden wir uns auch gleich anschauen, in den Moving Regions in Video. Das bedeutet, dass wir innerhalb eines Videos sozusagen sowohl für das einzelne Bild eine Region im Sinne von einem Standbild auszeichnen, als auch das Ganze temporal verfolgen. Das heißt, wir verfolgen zum Beispiel ein Objekt über das Video weg und sagen, hier ist zum Beispiel ein Auto, das sich quer durch das Bild bewegt, und das ist ein bestimmtes Segment aus dem Video. Also spatiotemporal steht hier, das hat also sowohl auf dem Bild einen räumlichen Bezug, dass es ein räumlichen Ausschnitt ist, als auch ist es zeitlich ein Ausschnitt, weil es ja vielleicht nicht auf allen Bildern drauf ist. Bei Audio gibt es natürlich eine rein zeitliche Segmentierung, die ziemlich naheliegend ist. Das kann man natürlich in Abschnitte einteilen. Dann gibt es, was ich vorher gesagt habe, die Moving Regions, die gibt es auch in audiovisueller Version. Ist nur der Unterschied eben, ist Ton mit dabei oder nicht. Und da kann man natürlich sich auch sozusagen vorstellen, dass der Ton selber auch noch aufgeteilt wird, sozusagen nicht bloß die Videoinformation. Und dann kommen noch ein paar Spezialitäten. Also zum Beispiel gibt es natürlich 3D-Bilder. Das heißt, ich kann auch in 3D-Darstellungen mir Regionen auszeichnen. Und dann die letzten, oder das eigentlich das letzte noch richtig, das einzige richtige Spezialthema ist für praktisch Handschriftenerkennung elektronische Tinte. Wenn Sie also mit irgendeinem Medium auf einem Tablet-PC oder auf einem Smartboard schreiben, mit einem Stift schreiben, dann hat das natürlich eine besondere Charakteristik, weil das meistens irgendwie auch noch versucht wird, weiter zu verarbeiten, Buchstaben zu erkennen und so. Deswegen ist da eine eigene Segmentierung für erfunden worden. Und dann gibt es noch als allerletztes dieses Multimedia Segment Description Scheme, was eigentlich nichts anderes sagt, ist, dass ich die Segmentierung kombinieren kann, wenn ich jetzt ein Multimedia-Dokument habe, das eben aus verschiedenen dieser Elemente besteht. Das also ein Standbild und Audio hat und vielleicht auch noch irgendwo ein Text dazu, dann kann ich natürlich dort in den einzelnen Dokumenten segmentieren und die sozusagen zu einer Gesamtsegmentierung zusammenfassen. Ja, wenn man das ein bisschen konkreter macht, haben wir jetzt hier Beispiele. Diese Folien, die sind zwar leicht unscharf, aber das hat den ganz einfachen Grund, dass die aus dem Standard genommen sind. Die sind also wirklich rauskopiert aus dem MPEG-7-Dokument. Insofern sind sie auch sozusagen, ja, Indiz dafür, auf welcher Ebene diese MPEG-7-Overview beschrieben ist. Ja, da sehen Sie auf der linken Seite temporale Segmente, auf der rechten spatiale Segmente, also zeitlich und räumlich. Und das wird auch angedeutet, der Unterschied klingt sehr abstrakt, aber es ist ganz einfach. Zunächst mal die räumliche Segmentierung haben wir eben nur für Bilder, für Standbilder, und alles andere sind zunächst mal zeitliche Segmentierungen. Und da kann ich natürlich zwei Dinge machen. Ich kann einfach irgendwo eine In- und Out-Marke setzen, wie Sie das beim Videoschnitt kennen, sagen, dieser Bereich von hier bis da auf der Zeitleiste ist ein Segment. Das nennt man ein One-Component-Segment, das heißt, es ist eine Komponente, die da drin ist. Ich kann aber auch sagen, dass ein Segment aus mehreren solchen Teilen besteht. Also denken Sie sich zum Beispiel, Sie haben irgendwie ein Hörspiel und dort gibt es immer Zwischenmusik, dann kann man sagen, es gibt vielleicht das eine Segment Zwischenmusik und es besteht aus mehreren Abschnitten, die in dem Hörspiel zeitlich verteilt sind, aber logisch zusammengehören oder alle Passagen, in denen ein bestimmter Sprecher dran ist oder so. Die sind eigentlich Einzelabschnitte, aber man betrachtet sie als ein Segment. Das heißt, ich kann hier ein Segment bilden, das aus drei miteinander verbundenen Komponenten besteht. Das sind diese Reconnected Components hier. Ja, das Gleiche gibt es natürlich bei Standbildern auch. Dort habe ich entweder ein Segment, das in irgendeiner Kontur auf dem Bild zu finden ist oder irgendwie ausgezeichnet ist, oder ich habe mehrere Segmente, die gemeinsam eine bestimmte Information sozusagen tragen, die man deswegen segmentieren will. Also auch da wieder, wenn Sie ein zum Beispiel einen Baum haben oder ein Auto, dann ist das meistens eine geschlossene Komponente. Wenn Sie aber sagen, hier ist ein Wald zum Beispiel, dann sind das natürlich viele Bäume und da kann es durchaus sein, dass es dazwischen eben Zwischenräume gibt, dass man durchschauen kann. Aber trotzdem sagt man, der Wald besteht aus allen diesen Komponenten. Kann also sehr häufig vorkommen, dass man sagt, dieses eine Segment besteht aus verschiedenen Teils, Untersegmenten sozusagen, die zusammengebunden sind. Was kann ich denn jetzt für so ein Segment jeweils an Attributen festlegen? Das ist jetzt wirklich, was im Standard MPEG 7 beschrieben ist. Ich sage wieder wenig drüber, was es an generischen Features gibt. Also natürlich wieder irgendwelche Textannotationen, wer ist der Urheber und so weiter. Es gibt auch eine Gruppe von Features, die jetzt abhängig davon ist, habe ich es denn mit einem Bild zu tun oder habe ich es mit einem Ton zu tun. Über die reden wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer. Das kann man nicht allgemein abhandeln für alle Segmente. Was für Segmente aber sozusagen übergreifend gilt für alle Segmente, sind diese drei Eigenschaften. Das eine ist die Beschreibung einer Maske, Maskendeskriptor, die dann zwar wieder auseinanderfällt in Masken, die für die verschiedenen Bereiche, also eine räumliche Maske, eine zeitliche Maske sind. Also eine räumliche Maske wäre einfach ein bestimmter Ausschnitt aus dem Bild, der zum Beispiel festgelegt ist mit einem Bitmap, wo ich sage, überall da, wo das Bit auf 1 steht, das gehört zu dem Segment und da, wo es auf 0 steht, das gehört nicht zu dem Segment. Oder eine zeitliche Maske könnte genauso über die Zeitleiste sozusagen für jedes Sample auch mit einem Bit angeben, ob das entsprechende Sample im Extremfall, also beste Auflösung da haben kann, ob das zu dem Segment dazugehört oder nicht. Und das Ganze lässt sich auch noch kombinieren. Also insofern gibt es Masken schon auf beiden Ebenen, das ist also was generell für Segmente gültig ist. Und was anderes, was für Segmente auch generell gilt, ist, dass man natürlich so einen Deskriptor irgendwie noch einordnen will. Also es gibt diesen Matching-Hint, das ist die Frage, wie wichtig ist der Deskriptor? Das wird man dann vielleicht an ganz konkreten Beispielen noch ein bisschen besser verstehen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Bilder suchen oder Audiodokumente suchen nach bestimmten Beschreibungen, die in der Abfrage angegeben sind, dann kann es sein, dass Sie bestimmte Features unbedingt wollen, dass die passen und andere Features sind von geringerer Bedeutung, helfen aber vielleicht den Suchraum eben ein bisschen besser einzuschränken oder auch den Lösungsraum übersichtlicher zu halten. Dementsprechend, wenn wir die Deskriptoren gewichten, sozusagen priorisieren. Und das Ganze kann auch noch für bestimmte sozusagen Interessengruppen spezialisiert sein. Also da ist ein ganz klassisches Beispiel angegeben, wenn Sie eine Segmentierung von zum Beispiel einer Videoaufzeichnung von einem Fußballspiel haben, dann gibt es unter Umständen ganz ausgeprägte Gesichtspunkte, dass also Leute, die sich für das eine Team interessieren, die Fans von dem einen Team sind, bestimmte Informationen wesentlich genauer wissen wollen, sich da mehr dafür interessieren, andere Hintergrundinformationen haben wollen. Das heißt, die Bedeutung einzelner Elemente variiert je nach diesem Gesichtspunkt, diesem Point of View. Deswegen kann man das auch noch spezialisieren. Ja, und dann gibt es für Ink noch bestimmte Deskriptoren, die eigentlich, wenn man genau ist, gar nicht in die allgemeinen Segmentattribute reingehören. Aber nachdem es keine medienspezifischen Attribute sonst für diese Electronic Ink gibt, ist das hier eingebaut worden. Da geht es im Wesentlichen um Handschriftenerkennung. Brauchen wir aber jetzt nicht im Detail darauf einzugehen. Was man vorher schon gesehen hat, Segmente müssen nicht zusammenhängend sein. Und es ist natürlich so, dass man logischerweise, hat man schon erkennen können, wenn ich zwei Teile habe sozusagen, die zu einem Segment zusammengefasst werden, dann kann ich natürlich eigentlich sagen, das sind zuerst mal Einkomponentensegmente und die werden zusammengefasst. Also das ist das, was hier passiert. Ein Segment kann natürlich zerlegt werden in Untersegmente. Und da ist der einfachste Fall, da ist jetzt auch jetzt zunächst mal der zeitliche Fall bloß beschrieben, aber es gilt für den räumlichen genauso. Der einfachste Fall ist, ich habe also ein Segment, das aus mehreren Untersegmenten besteht, die komplett das Obersegment abdecken und die auch keine Überlappung haben. Dann kann mir das passieren, dass ich bestimmte Lücken habe. Das heißt, ich habe Untersegmente, die wirklich bestimmte Teile nur beschreiben, aber es gibt im Obersegment gibt's Bereiche, die in keinem der Untersegmente beschrieben sind. Da wäre also eine Gap, eine Lücke. Und Hier haben Sie einen Fall, wo noch mehr passiert. Das heißt, Sie haben drei Untersegmente hier. Das ist eins, das ist eine Connected Component und hier zwei weitere Einzelkomponenten. Und die sind in dem Fall sogar so, dass eine Lücke entsteht und dass diese zwei Untersegmente eben sich überlappen dabei. Eigentlich nicht so furchtbar schwierig. Aber das ist zunächst mal von der Segmentzerlegung erlaubt. Vielleicht sieht man das am besten, wenn man ein Beispiel anschaut. Das wäre also jetzt ein konkretes Beispiel. Wir haben also ein Bild, das ist irgendwie so eine Nachrichtensprecherin oder sowas. Und wir geben jetzt Segmentregionen an, sozusagen, also Attribute für bestimmte Segmente. Und ganz oben haben wir nun zunächst mal für das Gesamtbild natürlich Metainformation, sowas wie die ganz klassischen Dinge, wann ist das erzeugt worden und so weiter, irgendwelche Rechte, aber auch allgemeine Dinge wie zum Beispiel ein Farbhistogramm oder Ähnliches. Und das kann man jetzt zerlegen, zum Beispiel, wenn man sagt, ohne Lücke und ohne Überlappung in den Hintergrund und in die Sprecherin. Das heißt, Sie haben jetzt zwei verschiedene Bilder, die Sie separat behandeln. Hier interessiert sich dann vielleicht auch wieder das, zum Beispiel das Farbhistogramm, und das kann natürlich ein ganz anderes sein, wird in der Regel ein ganz anderes sein, wenn man den Sprecher kontrastmäßig vom Hintergrund sehen will. Und für die Sprecherin haben Sie das auch. Und jetzt können Sie das wieder weiter zerlegen, und vielleicht interessieren Sie ja die Bilder, die dort im Hintergrund an der Wand hängen, was ja tatsächlich eine Sache ist, die bei konkreten Nachrichtensendungen, Tagesschau oder so passiert, dass eben dann ein Studio eigentlich ist, in dem der Nachrichtensprecher sitzt, aber dahinter eben hat man so den Eindruck, es würde dahinter an der Wand ein Bild eingeblendet, das aber ausgetauscht wird. Das heißt, man hat sozusagen ein weiteres Element in dem Hintergrund, das austauschbar ist, das man identifizieren, für das man auch natürlich Metadaten haben wollen, und da besteht also eine Lücke, aber keine Überlappung. Und kann man natürlich auch wieder Metadaten angeben. Und wenn man jetzt die Sprecherin anschaut, dann könnte man auch nur auf die Idee kommen, das Bild weiter zu zerlegen. Also hier ist jetzt irgendwie der Körper und das Gesicht und die Haare nochmal auseinandergenommen als Bilder, was wieder eine vollständige Zerlegung ist. Und dann interessieren einen vielleicht bestimmte Details noch. Also ich weiß gar nicht, was das wirklich ist, ob den Schal oder irgendwas angesteckt hat. Also irgendein Detail könnte einen noch interessieren, dass man separat als Objekt betrachtet. Und das dann auch wieder natürlich nur ein Ausschnitt ist, insofern eine Lücke offen lässt. Also so muss man sich das vorstellen, dass Bilder eben in Untersegmente zerlegt werden, die semantisch natürlich ganz verschieden zu behandeln sind, weil da hier zum Beispiel das Bild, das im Hintergrund eingeblendet wird, das kann ja irgendwie einen Bezug zu einem Ort zum Beispiel haben, also Metadaten, die da Sinn machen, während bei der Nachrichtensprecherin eben ihr Name einen Sinn macht, und das sind einfach komplett verschiedene Daten. Insofern macht es Sinn, bei der Metadatenerstellung sozusagen diese Segmentierung wirklich vorzunehmen. Ja, jetzt habe ich also solche Segmente und will die miteinander in Beziehung setzen. Nicht nur in dem Sinn, dass ich die hierarchisch zerlege. Also das sind natürlich Beziehungen zwischen Segmenten, sondern ich will vielleicht auch andere Beziehungen dazwischen haben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Strukturen oder von Beziehungen, strukturellen Beziehungen, die in MPEG 7 vordefiniert sind. Zum Beispiel kann ich sagen, zwei Dinge sind einfach dasselbe, die repräsentieren dasselbe. Oder ein Element ist die Vereinigung von zwei anderen. Oder zwei Elemente sind grundsätzlich überschneidungsfrei. Und ich kann auch bestimmte andere Beziehungen definieren, die zum Teil automatisch zu erkennen sind, die zum Teil irgendwie semantisch schon Informationen tragen, wo es dann entweder manuell eingetragen werden muss oder die zumindest kompliziert ermittelt werden müssen. Also zum Beispiel im Raum kann ich natürlich links, rechts, oben, unten relativ leicht beschreiben. Süden, Norden, West, Osten kommt schon darauf an, also die Himmelsrichtungen kann auch unter Umständen sehr leicht beschrieben werden, je nachdem, welche Daten wir haben. Das sind dann typische Raumbeziehungen. Und Zeitbeziehungen gibt es natürlich noch viel mehr, wie etwas kommt vor was anderem, was folgt der anderen Sache, etwas findet zur gleichen Zeit statt, etwas überlappt sich, es enthält was anderes, es findet statt, während was anderes stattfindet, es fängt zu einem bestimmten Zeitpunkt an, es endet zu einem bestimmten Zeitpunkt, es wird von was anderem beendet zum Beispiel, es läuft parallel. Also es fängt gleichzeitig mit was anderem an, das wäre das Co-Beginn. Also eine ganze Reihe von Relationen, wobei das auch erweiterbar ist. Ich kann mir weitere Relationen dazu definieren. Ja, das hört sich jetzt abstrakt an und darum ein konkretes Beispiel. Ich habe vorher schon Fußball erwähnt. Das wäre jetzt ein Beispiel, um zu verstehen, wie das gemeint ist, dieser Standard für Videosegmentierung. Und zwar gleich dieser interessante Fall, den ich vorher in dem Überblick schon hatte, mit Moving Regions, also mit sich bewegenden Teilen des Bildes, Regionen. Das sind also jetzt zwei Videosegmente, da sieht man irgendwie so eine erste Szene, ganz normale Spielszene, spielt irgendwo im Mittelfeld, Dribble and Kick heißt die, und dort unten ist eine Torszene. Die beiden sind jetzt verarbeitet hier sozusagen mit Metadaten beschrieben und man sieht, dass in den Bildern jeweils bestimmte räumliche Bereiche ausgewählt sind, die in dem Fall sogar ein bisschen andeutungsweise als dreidimensionale Objekte beschrieben sind, obwohl es natürlich nur zweidimensionale Bilder sind. Es ist eigentlich ein Volumen, das da ausgezeichnet wird, das sich aber dann natürlich auf Ausschnitte aus dem Bild abbildet. Und was haben wir da? Wir haben was Rundes, das ist der Ball und den gibt es in allen Szenen. Dann haben wir Spieler und das ist dieser hohe Block hier, das ist immer der gleiche Spieler und wir haben den Torwart, der ist irgendwie kleiner, das ist der niedrigere Block, dann kennt man den auseinander davon und wir haben das Tor. Das ist hier also auch unten erklärt. Ja. Es gibt diesen Spieler, das ist der große Quader, den Torwart, das kleine Quader, hier Ball und hier das Tor. Jetzt haben wir also schon mal eine Ebene, wenn wir auf den Bildern jeweils auf jedem einzelnen Frame diese Objekte identifizieren, dann haben wir natürlich eine Menge an Informationen schon. Also zum Beispiel weiß man dann ja auch, wohin sich die einzelnen Figuren, die einzelnen Spieler bewegen. Und das ist Information, die natürlich abgeleitet werden kann, explizit abgefragt werden kann. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Graphen, in dem verschiedene Informationen drin stecken. Also zum Beispiel dieses Videosegment Dribble und Kick, das ist natürlich hierarchisch zerlegt in Untersegmente, die uns interessieren. Das ist wie vorher, also der Ball, der Spieler und der Torwart. Das Tor kommt überhaupt nicht vor. Das ist also auch schon Information, dass das da überhaupt nicht drin ist. Das war jetzt sozusagen nur die hierarchische Zerlegung, wie wir es vorher bei der Nachrichtensprecherin hatten, nur dass es jetzt eben auf eine ganze Videosequenz sich bezieht. Aber jetzt kann ich natürlich weitere Informationen ableiten und die kann man in dem Fall sogar durch Bildanalyse leicht ermitteln, wenn man mal die Objekte identifiziert hat. Nämlich kann man sagen, wenn ein gewisser Mindestabstand sozusagen erreicht ist, dann ist es so, dass man sagt, die sind nah beisammen, also der Spieler ist nah am Ball. Man sieht hier auch ganz einfache geometrische Beziehungen. Auf dem Bild ist der Torwart links, also ist andersrum beschrieben, der Spieler ist rechts vom Torwart. Player right of goalkeeper ist hier beschrieben. Das sieht man auch, dass da ein Pfeil dran ist, weil die natürlich gerichtet sein muss. Und man sieht, dass der Spieler sich auf den Torwart zubewegt. Das merkt man auch beim Vergleich der verschiedenen Bilder. Das sind also semantische Informationen, die tatsächlich abgeleitet werden können und erzeugt werden können auch. Ja, und wenn Sie jetzt die zweite Sequenz anschauen, dann wissen Sie, was das mit der Identität vorher soll. Da kommt wieder ein Ball vor, kommt wieder ein Spieler, wieder ein Torwart. Und das ist natürlich eine wichtige Information, dass der Ball der gleiche ist, das vielleicht noch am wenigsten, aber dass der Spieler eben der gleiche ist und der Torwart. Das macht gerade bei dem Spieler natürlich sehr viel aus. Dann haben Sie natürlich die hierarchische Zerlegung, in dem Fall ist das Tor mit dabei. Und jetzt haben sich Dinge natürlich auch geändert in dem Segment. Jetzt ist der Spieler links vom Torwart, was für den Torwart kein gutes Zeichen ist. Oder für die Mannschaft, der das Tor gehört. Wenn das so beschrieben ist, natürlich ist links von, dann heißt es, dass das in dem ganzen Videoabschnitt, den wir anschauen, das gilt. Und es könnte natürlich sein, dass man jetzt wieder Untervideoabschnitte hat, in denen das verschieden ist. Dass es einen Abschnitt gibt, in dem der Spieler noch sozusagen vor dem Torwart ist und dann hat er eben überwunden, so wie auf dem Bild, das wir jetzt gerade hier sehen. Ja, und jetzt haben sie eben das, was der Torwart am wenigsten mag, nämlich die Beziehung, der Ball bewegt sich ins Tor. Und der Torwart kann auch nichts mehr machen, weil er da vorne ist. Insofern können sie also sehr wichtige semantische Informationen in so einem Graphen wirklich, in einem semantischen Graphen festhalten. Und wenn man das anschaut, ist natürlich die Kernsituation oder die Kerninformation, die uns interessiert, diese Segmentierung in Objekte. Aber auch da kann man mit Informationen zur Standbilderkennung natürlich schon viel machen, weil jedes einzelne Bild ist ja ein Standbild. Und die Spieler und der Ball, die haben ja doch recht ausgeprägte Farbeigenschaften, Konturen, haben eine Reihe von Features aus der Standbildanalyse, mit der man dann eben eine gewisse Chance hat, die Objekte zu erkennen. Was schwierig wird, ist so eine Geschichte wie das Same As. Ist der Spieler wirklich der gleiche? Da sieht man auch gleich, dass auch wenn man so eine Analyse wirklich versucht zu automatisieren, dass Dinge gibt, die letztlich dann doch manuell dazu geliefert werden müssen. Ja, ich habe vorher noch das war jetzt alles über Strukturen. Man hat schon gesehen, die Struktur, die geht so ein bisschen schon in die Semantik über. Aber es gab ja vorher die eigene Überschrift Content Semantics. Und wir hatten ja die Content Management, Content Structure und Content Semantics. Und das ist jetzt noch ein bisschen was zu Content Semantics. Ich kann mir natürlich noch über das raus, was es an Beziehungen hier gibt, kann ich mir so eine semantische Welt quasi aufbauen. Was sind denn Dinge, die überhaupt passieren? Das heißt, ich habe im Prinzip Ereignisse, Objekte und Leute und sage zu einem bestimmten, beim bestimmten Ereignis ist eben eine bestimmte Person zum Beispiel da, ein bestimmtes Objekt. Ich glaube, das ist am besten, wenn man das im Beispiel gleich anschaut. Also das wäre jetzt so ein Versuch in so einer Erzählwelt, in der semantischen Welt eben wirklich zu beschreiben, was da passiert. Da spielt also jemand Piano und hier ist noch eine weitere Person da, von der sich dann rausstellt, dass das der Lehrer sozusagen ist. Der Pianospieler ist der Schüler, das Ganze ist aber ein Konzert. Es steht auch, wann das Konzert ist und wo. Und jetzt können Sie da sich natürlich eine semantische Struktur vorstellen, dass nun Objekte da sind, von denen wir wissen, es gibt Unterobjekte, das sind Objekte, die was tun können, insbesondere Personen. Und der Tom und sein Tutor, das sind Personenobjekte, dann gibt es natürlich das Klavier, das ist ein rein normales Objekt. Und Sie haben das Ereignis, dass der jetzt gerade hier spielt, das auch sozusagen Objekt ist. Und für alle diese, für diese Phänomene sozusagen haben sie Beschreibungen, also hier für die Personen, für die Gegenstände und hier für Ereignisse. Und zum Beispiel ein Ereignis hat typischerweise einen Ort und eine Zeit. Und sehr häufig ist es so, dass bei einem Ereignis eben sich der Zustand von Objekten ändert, was man dann eben auch in so einer Struktur beschreiben kann. Und damit haben sie die Möglichkeiten, da kommen wir aber jetzt wirklich natürlich in einen sehr fast futuristischen Bereich, haben Sie die Möglichkeit sozusagen die Semantik einer Szene, eines Ereignisses wirklich bis hin auf die Ebene, die ein Mensch verstehen kann, zu beschreiben, wo man dann wirklich weiß, die zwei Leute waren zu dem Zeitpunkt an dem Ort und da ist, kann man vielleicht auch noch sagen, da ist Musik gespielt worden, das war ein Konzert. Wenn Sie sich vorstellen, dass jetzt zum Beispiel Videomaterial von der Nachrichtenagentur komplett auf der Ebene beschrieben und indiziert und damit recherchierbar ist, ist das natürlich toll, weil die könnten dann tatsächlich irgendwann mal eine Datenbankabfrage starten nach dem Motto, gebt uns alle Videos, in denen die Frau Merkel und der Obama schon mal in Dänemark gemeinsam beisammen waren oder so. Was wahrscheinlich nicht passiert ist, aber egal. Auf jeden Fall kann man diese Indizierung auf der Ebene natürlich sehr gut brauchen. Andererseits ist es extrem aufwendig, die zu erzeugen. Das ist ganz klar. Also das wäre jetzt so ein Beispiel, wie man sich das vorstellen muss, wenn jetzt so ein, also aus einem Artikel auch von so einem Bier, auch schon, das Ganze ist, hat eben seine Hochzeit so den Anfang der, also so zwischen 2000 und 2005 gehabt, wo man sich eben wirklich Gedanken gemacht hat darüber, wie kann ich jetzt so einen Nachrichtenstrom, also die Aufzeichnung von einer Tagesschau-Sendung oder so, wie kann ich die segmentieren? Und da gibt es natürlich ganz klare Strukturen. Es gibt eine Einleitung zum Beispiel, es gibt irgendwie die Präsentation des Studios und des Sprechers und dann gibt es die einzelnen Nachrichtenbeiträge und am Schluss den Abschluss. Und bei den Items gibt es natürlich auch noch Unterkategorien, wie was weiß ich, international, national, Sport. Man sieht schon an den Beispielen, die da gewählt werden, Clinton-Case und der Papst in Kuba, dass das eben alles schon eine Zeit her ist. Aber das ändert ja am Grundprinzip nichts, dass man natürlich jetzt einerseits segmentieren will und das andererseits einer semantischen Struktur sozusagen zuordnen will. Da sieht man nochmal klar diese Zerlegung. Einerseits eben eine rein syntaktische Aufteilung dieses Mediendokuments und andererseits diese Zuordnung zu in dem Fall einfach einem Baum von semantischen Begriffen, was diese Narrative World von vorher eben wirklich darstellt. Ja, was ist natürlich über diese reine Zerlegung und Abbildung in semantische Welten raus auch noch geben kann, ist Information, die dazu kommt, zu den der vorliegenden Multimedia-Information, die aber unter Umständen auch selber wieder in Multimedia-Form ist und die ausschließlich dafür da ist, das Ganze leichter zugänglich zu machen. Also man denkt zum Beispiel an Zusammenfassungen. Weil wenn ich jetzt eine lange Videosequenz habe, dann kann es natürlich sinnvoll sein, dass ich sozusagen von vornherein einen Eindruck davon kriege, was kommt da drin vor. Also sowas kennen Sie vielleicht, gibt es manchmal bei Fotobearbeitungsprogrammen, wenn man so einen ganzen Stapel von Bildern hat für ein Ereignis, dass man mit der Maus drüber geht, dass dann die Bilder mal durchgeblättert werden oder zufällig auch Bilder ausgewählt werden, dass man eine Vorstellung hat, was steckt denn in diesem Haufen von Bildern eigentlich drin. Solche Summaries zu erzeugen, ist natürlich auch ein Thema der Metadaten. Genauso auch natürlich verschiedene Versionen zu erzeugen, Repräsentationen zum Beispiel von was als Text oder als gesprochener Text oder in verschiedenen Auflösungen oder auch verschiedene Variationen, das werden wir gleich noch mal sehen. Ich habe gleich Beispiele dazu. Also eine Sache, was Sie für so eine Fußballszene zum Beispiel machen können, ist ein visuelles Summary, was auch automatisch erzeugt werden kann, mit geeigneter Software natürlich, die auch wieder die Features der Standbilder betrachtet und sozusagen versucht, Repräsentanten für die jeweils typischen Klassen von Bildern zu finden. Noch besser geht es natürlich, wenn man eine semantische Information hat oder sogar einen Menschen hat, der das macht. Da könnte man also zum Beispiel eine ganze Fußballszene mit so einem Baum von Keyframes beschreiben, wo man eben so eine Einleitung irgendwie hat und das eigentliche Spiel hat und einen Abschnitt über die Mannschaft. Das wäre sozusagen eine Zusatz-Metadateninformation, die rein audiovisuell ist und die unter Umständen auch automatisch erzeugt werden kann. Und eine zweite Version Variante sozusagen, eben ein zweites Thema, das man da hat, sind Varianten. Wir hatten ja vorher gesagt, es gibt Metadaten, die was mit der Navigation und dem Zugang zu tun haben. Summaries ist ein Beispiel, Varianten ist ein zweites Beispiel. Ich kann eventuell die gleiche Information zum Beispiel als Text oder Audio zur Verfügung haben. Ich kann sie aber auch in verschiedenen Auflösungen zur Verfügung haben, also sowohl den Text zum Beispiel in lang und kurz, das Audio in Mono und einer hohen Samplingrate und einer ganz kleinen Samplingrate oder in Stereo und CD-Qualität. Die tun natürlich mit Bildern, wo ich auch die Framerate zum Beispiel vom Video verändern kann, wo ich bei Bildern die Auflösung verändern kann. Und das ist natürlich auch eine Sorte von sozusagen Metadaten, verschiedene Versionen des gleichen Inhalts, zum Beispiel für ein Mobiltelefon und ein Desktop-PC. Auch das wird von MPEG-7 sozusagen konkret unterstützt. Ja, jetzt wird es noch ein Stückchen konkreter vielleicht und vielleicht ein kleines Stück weit auch ein Beweis dafür, dass es nicht bloß eine Idee ist, Dinge automatisch zu klassifizieren, sondern dass da auch ganz konkrete Ansätze dazu existieren. Jetzt geht es also speziell um visuelle Deskriptoren. Was kann ich denn tun, um Bilder sozusagen zu segmentieren, um Objekte drauf zu erkennen? Ich denke, das werde ich noch machen bis vor der Pause und dann geht es nachher um Audio weiter. Ja, also was sind visuelle Beschreibungstools? Da geht es natürlich die Frage, was sind denn eigentlich Features von Bildern? Man hat ja gesehen, das war vorher auch bei der Videosegmentierung so, es ist immer wieder darauf zurückgelaufen, dass wir irgendwelche Segmente unterscheiden müssen von anderen Segmenten, indem wir sagen, da ist zum Beispiel ein Ball drin. Ja? Ein Ball hat andere visuelle Features als der grüne Rasen. Er hat zum Beispiel eine andere Farbe, er hat eine eigene Textur und er hat noch eine bestimmte Kontur, eine bestimmte Form, ja, rundes. Die stehen jetzt schon hier. Das wären also ganz elementare Features, Farbe, Textur, Form. Die Bewegung natürlich, der Rasen bewegt sich nicht oder nur so, wie sich die Kamera bewegt, der Ball bewegt sich ganz gehörig. Also da gibt es eine ganze Reihe von Basisfeatures. Eine besondere Rolle spielt auch immer die Face Recognition, also Gesichtserkennung. Das ist ja auch eine Technologie, die inzwischen sehr weit gediehen ist, was Sie an modernen kleinen Kameras schon merken, dass die Gesichter erkennen können und auch Gesichter zuordnen können. Das sind eine Person, die auf einem weiteren Bild wieder auftaucht, identifizieren können. Also auch das, so ein Face Recognition Mechanismus ist hier vorgesehen. Und natürlich ist es so, dass für ein Feature es verschiedene Deskriptoren gibt, das haben wir schon angeschaut, da gibt es einfache und ein bisschen kompliziertere im Standard. Und natürlich muss ich die auch wieder irgendwie zusammensetzen können und da gibt es auch verschiedene sozusagen Schemata, wie ich die Visual Features zusammensetze, also zum Beispiel als eine Zeitfolge oder im Raum, wenn ich ein Bild habe. Das ist, denke ich, ziemlich klar. Ja, was sind die Prinzipien von Features, die ich insbesondere automatisch extrahieren kann? Also ich kann Farbe aus einem Bild extrahieren und zwar kann ich natürlich einfach für jedes Pixel die Farbe bestimmen. Insbesondere kann ich Histogramme machen. Das heißt, ich kann feststellen, welche Farbwerte sind denn da überhaupt und welche Häufigkeit haben die. Damit kann ich also ganz deutlich feststellen, dass zum Beispiel ein bestimmter Bereich die Rottöne oder so stark dominieren oder ich kann feststellen, dass bestimmte Farben komplett fehlen. Ich kann auch feststellen, dass es bestimmte Bereiche einfach gibt, die verschiedene Bereiche, die sozusagen häufig benutzt werden. Also was weiß ich, bei dem grünen Rasen und dem weißen Ball wird man natürlich im grünen, weißen Bereich in dem Histogramm richtige Spitzen merken und kann damit schon mal erkennen, das sind also zumindest diese zwei Farbcluster, die es gibt. Dann kann ich über Texturen sprechen, was relativ schwierig ist. Da werden wir dann gleich auch noch ein bisschen mehr im Detail sehen, wie ich Texturen erkennen kann und beschreiben kann. Da gibt es verschiedene Modelle. Also eins davon ist, dass man über die Verteilung sozusagen der Energie übers Spektrum redet, wobei da das örtliche Spektrum natürlich in dem Fall besonders interessant ist. Also zum Beispiel ist das eine feine Struktur, die viele kleine Rasterpunkte sozusagen beinhaltet, oder das ist eine grobe Struktur mit großen Streifen. Und da merken Sie schon, dass bestimmte Dinge, die man aus Kompressionsverfahren kennt, also zum Beispiel die DCT, die aus der JPEG, aus dem JPEG-Standard, der bekannt ist, Transformation in Frequenzrahmen an der Stelle hilfreich sein kann, um bestimmte Texturen zu identifizieren und zu sagen, hier ist eine glatte Fläche, hier ist was, das ganz fein strukturiert ist, was weiß ich, ein Bild von irgendwie einem Kieselstrand oder so. Okay, damit kann ich Texturen also auch zu einem gewissen Grad automatisch erkennen. Dann kann ich natürlich Bewegungen erkennen. Man kann ein Objekt verfolgen über die Zeit und auch das kennen Sie aus Kompressionsverfahren, Videokompressionsverfahren, also zum Beispiel die Motion Estimation, die es in MPEG 2 und anderen Videokompressionsverfahren gibt. Die kann natürlich auch als Feature-Extraktionsverfahren verwendet werden. Was schwierig ist und worüber ich gleich noch ein bisschen mehr sage, sind Konturen. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie man das machen kann, dass ich jetzt erkenne, also das, was rund ist oder ein Rechteck ist, das geht ja noch, aber wenn ich erkenne, das ist die Kontur von einem Haifisch, dann wird es natürlich relativ kompliziert, das zu identifizieren. Da kommen jetzt gleich noch ein bisschen mehr Informationen dazu. Dann gibt es zu Gesichtern natürlich eigene Algorithmen, die ich jetzt nicht einführen will, aber im Prinzip ist es so, dass man bestimmte Features sozusagen aus dem Bild, die also dann die Position der Augen relativ zur Nase und zum Mund und die Breite vom Mund und so weiter beschreiben, dass man die versucht, ganz gezielt zu extrahieren. Man weiß, was auf dem Bild drauf sein sollte, wenn es ein Gesicht ist in der Regel, und damit sozusagen einen Vektor von Features erstellt, mit dem man gegeneinander abgleichen kann. Also da gibt es aber eine Menge sehr ausgereifte Verfahren. Interessant sind diese Konturen, da ist man sehr im Forschungsbereich, aber da enthält MPEG auch einen Ansatz. Hier steht noch ein bisschen mehr über Wavelets, was jetzt nicht weiter verfolgt wird. Also es hat sich ein Ansatz wirklich durchgesetzt in MPEG 7, den man dann gleich nochmal anschauen, wenn das CSS. Ja, Shape. Also zunächst mal Konturen, Formen. Da gibt es natürlich zwei Arten von Formen. Das eine ist, dass sie wirklich ein Objekt haben, dann sehe ich die gleich ein, also dass sie wirklich eine Kontur haben. Und das andere ist, dass sie die Formen haben in dem Sinn von einer Region, die sie in dem Bild auszeichnen. Also das Region Shape wäre also zum Beispiel irgendwie so ein Spieler oder das Tor oder so, wo sie sagen, es ist hier ein bestimmtes Objekt, das in dieser Region dargestellt wird und ich habe eine Eigenschaft dieser Region meiner Pixel. Das zweite ist eine Kontur, wo ich wirklich ein Objekt habe, das aufgrund seiner Kontur erkannt und identifiziert werden soll, wo ich bestimmte Eigenschaften wirklich des Randes sozusagen haben will. Also bei dem Region Shape schaue ich in den Inhalt rein und vielleicht auch die Differenz von dem Inhalt zur Umgebung. Und ich sage, dieses Ding ist so viel weißer als die Umgebung zum Beispiel und hat eine andere Textur. Drum ist es eine Region und dann muss ich abgrenzen, was gehört zu dieser Region. Und bei Konturen sage ich, dieses Objekt hat eben eine ganz typische Form, das kann nur ein Stuhl sein zum Beispiel. Da gibt es für beides Techniken, die ich beide auch kurz vorstellen will, für die Regionen, wo man also sozusagen was Flächiges analysiert und schaut, dass man dort eine Charakteristiken rausbekommt für diese Fläche. Dort werde ich gleich die ART kurz vorstellen und für Konturen werde ich das CSS vorstellen. Was generell gilt für beide oder für alle Extraktionsmethoden, ist, dass wir es natürlich erstens mit komplexen Formen zu tun haben müssen, also die sind ja oft Formen aus der Natur. Vor allem aber, dass wir damit rechnen müssen, natürlich, dass wir das nicht in Idealbedingungen haben, weil solche Bilder haben ja schon mal perspektivische Verzerrungen. Wir haben gerade bei Video, bewegt sich dieses Objekt ja vielleicht, oder die Kamera bewegt sich. Das heißt, ich habe nicht immer den gleichen Gesichtswinkel. Es kommt irgendwas dazwischen mal, es gibt also eine Verdeckung. Es kann ein Objekt auch nur in zwei Teilen sichtbar sein. Was weiß ich, ein Auto und da ist ein Baum davor. Dann habe ich eigentlich zwei unabhängige Objekte, die ich erkenne, aber es soll trotzdem als ein Auto erkannt werden. Und es gibt natürlich auch grundsätzlich Verzerrungen, die passieren können, zum Beispiel auf dem Übertragungsweg oder wenn bei der Wiedergabe eben das Seitenverhältnis nicht genau gleich ist zu dem, was bei der Aufnahme verwendet wurde. Und trotzdem will man auch die Objekte erkennen. Und das Ganze soll natürlich effizient sein und auch keinen riesen Speicheraufwand verursachen. Das ist eine gigantische Aufgabenstellung, die natürlich nicht in Allgemeinheit zu lösen ist. Ich beschreibe jetzt nur die Dinge, die in dem JPEG-Standard, in dem MPEG-Standard, MPEG-7-Standard wirklich beschrieben sind. Also vielleicht bloß mal, um zu verstehen, was gemeint ist. Das sind jetzt sozusagen Benchmarks und Beispiele, sowohl für Regionsbeschreibung als auch für Konturbeschreibung. Dort oben, die obere Zeile A bis E, das sind sozusagen grundverschiedene Dinge. Dort will man klar erkennen, dass das verschiedene Objekte sind, dass das also ein Fisch ist und eine Maus und irgendwie was weiß ich, ein Ball oder ein Logo und hier rechts eine Blume. Und dazwischen, was ist das, ein Brot vielleicht. Also auf jeden Fall, dass das ganz verschiedene Objekte sind. Also die semantische Assoziation muss natürlich dieses Deskriptionsschema nicht kennen, aber es muss rauskriegen, das sind Charakteristika sozusagen. Es hat seine eigene Charakteristika im Gegensatz zu den anderen. Während wir da unten zwei Beispiele haben, wo man sagt, diese ganze Gruppe von jeweils drei Bildern, die soll als eins gesehen werden. Also das sind alles drei Kaffeetassen, egal ob hier jetzt, oder so Becher, egal ob hier eine kleine Lücke ist oder ob aus irgendeinem Grund jetzt dieser Durchgriff im Henkel nicht zu sehen ist oder auch hier mit diesen zwei Punkten, ob die jetzt miteinander verbunden sind, dünn miteinander verbunden sind oder dick miteinander verbunden sind. Trotzdem ist es noch so charakteristisch, dieses Objekt, dass man die in eine Klasse werfen muss. Also das wären so ein Benchmark sozusagen für Regionsdeskriptoren. Und für Konturen sehen Sie dort unten, da merkt man auch, wie schwierig das ist. Das links sind also irgendwelche Insekten und da kommt eine Gruppe von sechs laufenden Menschen, eine Gruppe von sechs Pferden. Und Sie sehen ja, die können gedreht sein, die können in verschiedenen Bewegungsphasen sein bei dem Pferd. Und sozusagen ein Verfahren zu haben, das dann genau diese Gruppierung findet, die sechs zusammengehören, die sechs zusammengehören, die sechs zusammengehören, ist natürlich auch außerordentlich komplex. Ja, um einen Hinweis zu geben, was in der Forschung da gemacht worden ist, eben zwei Beispiele, die für die beiden Kategorien jeweils versuchen, Lösungen zu finden. Das eine, und die beide auch im MPEG-7-Standard explizit beschrieben sind, als vorgegebene Deskriptoren. Das eine ist die Angular Radial Transformation, ART. Die finde ich insofern ganz hübsch, weil die so ein bisschen von der Idee her anschließt an das, was wir uns in der digitalen Medienvorlesung zu JPEG angeschaut haben. Bei JPEG hat man ja diese diskrete Kosinustransformation, wo man ein Bild zerpflückt in sozusagen eine Summe von räumlichen Basissignalen. Das heißt, wir haben solche Streifen- und Karomuster und sagen, dieses Pixelbild, das wir da haben, wird aus diesen Streifen- und Karomustern aufgebaut. Jetzt ist dieses Streifen- und Karomuster vielleicht nicht für alle Objekte besonders geeignet, insbesondere wenn Sie jetzt solche Dinge haben wie eben ein Gesicht, einen Ball, eine Blume oder ähnliches, dann sind das sehr häufig Dinge, die einen Mittelpunkt haben und wo sich irgendeine Struktur drumherum entfaltet. Und deswegen kann man so einen Pixelblock, also wie man es bei JPEG auch macht, so einen Pixelblock zerlegen in andere Basisfunktionen, die man auch ausrechnen kann. Gibt es auch eine Formel einfach, wie die Anteile dann dieser Basisfunktionen sind. Und das funktioniert so, dass in der Y-Koordinate quasi die runden Anteile sozusagen die Wellen beschrieben werden. Dort oben gibt es also konzentrische Wellen. Ja, hier gibt es gar keine Welle. Hier gibt es eine große sozusagen, die bis zum Rand geht. Hier gibt es eine konzentrische Welle, die sozusagen voll zu sehen ist und noch eine am Rand. Das heißt, Sie haben das Gleiche, was man bei Streifenmustern hatte, zunehmende Frequenzen, aber eben für konzentrische Wellenmuster sozusagen. Also das ist der Radial-Teil. Und dann gibt es in der anderen Koordinate dazu, gibt es den Angular-Teil. Das heißt, ich kann orthogonal dazu versuchen, diese strahlenförmigen Anteile zu finden. Das sind sowieso Propellerstrukturen und da sehen Sie auch, ich kann eben gar keine haben oder ich kann nur unten und oben sozusagen einen Unterschied haben. Das heißt, ich habe einen 90-Grad-Winkel nach oben, der dunkler ist, 90-Grad-Winkel nach unten, der heller ist und dazwischen einen Übergang. Bei dem haben Sie schon sozusagen eine Struktur nach links, rechts, oben und unten klar zu erkennen. Und wenn Sie weiterschauen, sehen Sie, dass eben einfach die Zahl der Fächer, die da sozusagen aufgespannt werden, zunimmt. Das heißt, es ist auch sozusagen mit zunehmender Frequenz eine feinere Struktur, mit zunehmenden Koeffizienten. Ja, und das finden Sie natürlich jetzt auch in allen, sozusagen finden Sie natürlich eine ganze Reihe von Kombinationsmöglichkeiten dieser Basisfunktionen. Und Sie können jetzt ein Bild aufbauen, indem Sie sagen, ich gebe in so einem Schema an, welche Anteile dieser Basisfunktionen zusammengemischt das Bild tatsächlich ergeben. Also genauso wie bei JPEG eigentlich. Bloß, dass man in dem Fall typischerweise sich auf diese 36 hier beschränkt, also 12 verschiedene Streifenmuster, Fächermuster und 3 verschiedene Wellenmuster, kreisförmige Wellenmuster. Und Sie sehen ja die Kombinationen hier, sehen Sie ja, das ist also ein Streifenmuster, das sozusagen noch zusätzlich so einen Wellencharakter hat. Und mit denen kann man schon sehr genau analysieren. Natürlich ist es so, dass Sie damit nicht alles in den Griff kriegen, aber Sie haben eine Chance, wesentlich andere Effekte zumindest zu erkennen, Bilder ganz anders klassifizieren zu können, indem Sie jetzt sagen, wir berechnen eben diese Koeffizienten von 2 Objekten, die wir da haben, von 2 Teilregionen und schauen, ob sie sich da unterscheiden oder nicht. Damit werden also zum Beispiel runde Objekte wesentlich deutlicher erkannt, wenn Sie also jetzt eine weiße Kontur haben oder sowas, wenn zum Beispiel der Ball, der wird natürlich irgendwas Hohes in dem Koeffizienten hier haben, weil er eben in der Mitte hell ist und außen dunkel. Dort können Sie also durchaus eine Menge zusätzlicher Dinge ermitteln, die man mit den anderen Verfahren nicht machen kann. Und was man auch merkt, das war ist eine schon ganz schön exotische Idee, dass hier natürlich ein Riesenraum offen ist für alle möglichen neuen Ideen. Ja, ein zweites Beispiel ist dieses CSS, Curvature Scale Space Computation. Also Curvature, das ist die zweite Ableitung einer Funktion. Das wissen Sie ja vielleicht noch, dass Sie zunächst mal die Steigung einer Funktion mit der ersten Ableitung kriegen und mit der zweiten Ableitung kriegen Sie dann die Veränderung sozusagen in der Steigung und damit quasi die Verbiegung sozusagen. Sie kriegen Stellen, an der den Funktionsverlauf Knicke macht, dort haben Sie eine sehr hohe zweite Ableitung. Und das ist die Grundidee dabei, dass man nun insbesondere sich die Wendepunkte von mathematischen Funktionen anschaut, also die Stellen, an der die zweite Ableitung durch die Nulllinie geht, weil das sind die Stellen, an der eine Kontur sozusagen eine charakteristische Eigenschaft hat. Das heißt, Sie haben hier so eine Fischkontur und da sieht man natürlich die Tatsache, dass es hier einen Knick gibt und dass es da vorne einen Knick gibt und dass es einen Flossen hinten einen Knick gibt und so weiter. Das ist sehr charakteristisch für den Fisch und man sieht auch, dass das auf verschiedenen Ebenen existiert. Es gibt sozusagen ein paar ganz wichtige Knicke, die die Kontur haben muss und dann gibt es natürlich noch feine Detailknicke, die sozusagen noch verschiedene Formen fein unterscheiden. Also ganz konkret ein paar Features haben, mit denen man sozusagen erkennen kann, dass das ein Fisch ist und dann Features, mit denen man bestimmte Arten von Fischen unterscheiden kann. Das kann man eben auch berechnen, indem man nun diese Kontur, die vorgegebene, abtastet und im Prinzip einen Algorithmus, der Algorithmus funktioniert grob so, dass man den schrittweise versucht, die Kontur zu glätten und sich sozusagen von den ganz feinen, kleinen Konturen oder Wendepunkten, Ecken zu denen hinarbeitet, die eben auch, wenn man nun angefangen hat, schon massiv zu glätten, immer noch da sind. Also wenn Sie den Fisch schrittweise glätten, dann haben Sie am Anfang haben Sie jede Menge kleine Ecken und je weiter Sie den glätten und immer wieder die Wendepunkte dieses Verlaufs ausrechnen, wenn Sie feststellen, dass bestimmte davon eben bis zum Schluss fast erhalten bleiben, bis Sie dann irgendwann mal zu so einem Oval gemacht haben, da werden natürlich die, die jetzt wirklich die Schnauze da vorne und die Flosse beschreiben, die Heckflosse, die werden Schwanzflosse, die werden natürlich da bleiben. Und diesen Verlauf sozusagen, die Stärke der Wendepunkte, wie lang die sozusagen erhalten bleiben bei dem Glättungsprozess, das kann man in so einem Graphen darstellen. Das hier rechts ist für den Fisch der passende Graph. Und kann das natürlich als eine Art Profil für diese Kontur nehmen und dieses Profil dann mit anderen Profilen vergleichen. Also schauen, hat die auch diese, zum Beispiel bloß diese drei ganz großen Charakteristika oder man nimmt eben Charakteristika bis zu so einer Höhe, von die über das erste Drittel oder so rausgeht hier. Da sieht man, das ist noch eine recht überschaubare Zahl. Und wenn Sie natürlich dann alle Charakteristika vergleichen, dann werden Sie nur wenige finden, die damit passen. Da können Sie auch mit spielen. Ich habe es jetzt nicht wirklich vorbereitet, Ihnen das vorzuführen, aber wer Spaß dran findet, ich habe extra nochmal die aktualisierte URL gesucht dafür. Das ist eine Demo von der University of Surrey. Dort können Sie erstens mal sehen, wie dieser Algorithmus funktioniert, wie der diese, können den sozusagen animiert betrachten. Und zweitens können Sie dann an einer Datenbank von Objektkonturen, wo unter anderem ganz viele verschiedene Fischformen drin sind, können Sie eine Abfrage machen, sozusagen, Sie wählen sich eine Kontur aus und aus der Datenbank werden die möglichst ähnlichen Konturen ausgewählt. Und das ist schon so, dass die Konturen, die man da findet, die Objekte, die man da findet, irgendwie so intuitiv auch als ähnlich erscheinen. Also das mal so ein bisschen den Stand der Kunst so abzugrenzen. Was heißt es denn jetzt praktisch eigentlich? Gibt es denn Software, die wirklich mit MPEG 7 umgeht? Also hier ein ganz aktuelles Beispiel, das jetzt gerade auf der ACM Multimedia-Tagung dieses Jahr präsentiert wurde, kommt aus Österreich. Das ist ein Werkzeug, das wirklich für MPEG 7 versucht, nun Metadaten zu erzeugen. Und so gibt auch so ein bisschen Eindruck, wie das aussehen kann. Das wird immer eine Mischung sein aus automatisch erzeugten Deskriptoren und Deskriptoren, die manuell erzeugt werden. Also in dem Fall, da unten ist das Bild, um das es geht. Und da gibt es natürlich schon ein paar Deskriptoren, die habe ich jetzt gar nicht als Screenshot gezeigt, wie EXIF oder so, die man sowieso schon kennt. Und hier sehen Sie, werden bestimmte Deskriptoren werden automatisch ermittelt, also zum Beispiel dieser Color Layout, wo man sieht, welche Farbtöne sind in welchem Bereich des Bildes dominant oder ein Dominant Color Descriptor oder ein Edge Histogram Descriptor, also welche Arten von Ecken kommen in dem Bild wie häufig vor. Das sind alles Dinge, die automatisch errechnet werden kann vom Bild und das Tool hilft dann, das was anzuzeigen. Und die können natürlich alle benutzt werden, um das Bild zu suchen in der Datenbank. Das ist also in seinem Schema, also Calif ist das Tool, das erlaubt, die Bilder zu annotieren und EMIR ist dann das Retrieval-Tool. Und das ist sozusagen noch ein Beispiel dafür, was in dem Tool auch sehr schön integriert ist. Hier ist auch eine Webseite, wo Sie sich dann mehr dazu anschauen können. Ich glaube, das ist auch Open Source, das kann man also im Prinzip auch ausprobieren, installieren. Wo nun wirklich der semantische Teil sozusagen mit versucht wird zu erfassen. Das heißt, Sie haben hier solche Dinge wie Orte, Zeiten, Objekte, Ereignisse, Personen und bauen jetzt sozusagen diesen semantischen Graph auf in so einer Erzählwelt und können da Beziehungen eben zwischen diesen, können diese Objekte auf die Zeichenfläche hier ziehen, die Objekte erzeugen und Beziehungen dazwischen herstellen. Und da merkt man schon, in dem Bereich ist es natürlich so gut wie unmöglich, von ein paar wenigen Sachen, vielleicht Gesichtserkennung abgesehen, Dinge automatisch zu machen. Ja, gut, Ort geht auch noch automatisch. Aber trotzdem sind es sehr wenige Dinge, die automatisch gehen. Da wäre dann bei der Annotation natürlich sehr viel manuelles Arbeiten nötig. Und da stellt sich jetzt einfach die ökonomische Frage, in welchen Bereichen das wirklich sinnvoll ist, Bilder mit dem Aufwand zu annotieren. Aber wie gesagt, die automatischen Annotationen sind ja auch schon ziemlich leistungsfähig. Also das ist jetzt so der Stand der Dinge für Bildannotationen und Bildmetadatengewinnung. Ich glaube, das ist der ideale Moment, um Pause zu machen. Und wenn ich das richtig sehe, geht es jetzt im zweiten Teil dann um Audio-Metadaten, ein bisschen noch MPEG-7, aber da möchte ich auch noch einen kleinen Ausflug zu einem aktuellen Tool, nämlich Shazam, machen. Also wir treffen uns um 10 nach halb wieder auf dieser Uhr da oben. Ein bisschen zu mir. Ja. Ja, machen wir weiter. Wir haben uns jetzt gerade nochmal unterhalten, vielleicht ist eine Meta-Bemerkung zu den Metadaten nochmal ganz gut. Man muss das natürlich sehen, dass es erstens mal hier sich sehr stark an dem Standard orientiert, der vielleicht nicht unbedingt in allen kommerziellen Tools und praktischen Tools wirklich sichtbar ist, vielleicht auch nicht überall eingesetzt wird, aber sehr oft natürlich in irgendwelchen Situationen eingesetzt wird, was hinter den Kulissen passiert. Also wenn ein Musikverlag seine Audioinformationen verwalten will oder wenn eine Nachrichtenagentur ihre Informationen verwalten will, da ist natürlich der Anwendungsbereich für diese Werkzeuge. Und es muss ja nicht alles auf dem MPEG-7-Standard aufbauen, aber der MPEG-7-Standard ist ein Beispiel für sozusagen mal einen kompletten Überblick über die Deskriptoren, die es in dem Bereich gibt. Insofern gibt es da schon eine ganz gute Richtlinie. Ich werde nachher auch bei Audio gleich von MPEG-7 mal weggehen zu einem kommerziellen System. Und das Zweite, was man sagen muss, ist, dass heutzutage natürlich die allermeisten Metadatenprobleme, die man im Alltag hat, zum Beispiel ein Bild wiederzufinden oder Musik wiederzufinden, auf eine ganz andere Art gelöst werden. Haben wir uns ja auch schon ausführlich darüber unterhalten, nämlich über die Communities und Tagging. Was aber natürlich voraussetzt, dass das Daten sind, die einer großen Menge von Leuten zugänglich sind, die auch die Zeit haben, sich damit zu befassen. Das ist im Freizeitbereich unproblematisch, aber in dem Moment, wo sie eben Informationen haben, die nicht öffentlich sind, schaut das ganz anders aus. Da gibt es eben im Großen und Ganzen die zwei Bereiche, also Musik und allgemein Mediendaten, Bilder, Videos, die für den öffentlichen Bereich gedacht sind, aber noch in der Produktion sind oder vielleicht auch archiviert sind irgendwo. Und der zweite Bereich, den man auch nicht ganz vernachlässigen darf, wo viele der Techniken auch ihre Anwendung finden, sich auch darüber streiten kann, ist natürlich irgendwo im polizeilichen Bereich. Also Videoszenen zu analysieren, in Bildern bestimmte Personen wiederzufinden, bestimmte Szenen wiederzufinden. Gerade in dem unglaublichen Massen an Daten, die produziert werden, wenn irgendwo automatisch mitgeschnitten wird oder Videoüberwachung stattfindet, da können solche Methoden natürlich extrem hilfreich sein. Ob man das dann politisch wirklich will, das ist noch eine andere Frage. Aber zunächst mal von der Technik her, denke ich, ist es ganz wichtig, das zu wissen, dass es diese Sachen gibt. Ja, ich wollte jetzt von Video zu Audio oder von Bildern zu Audio. Und habe hier eine kurze Beschreibung der MPEG 7 Audio-Beschreibungswerkzeuge, wobei ich bei MPEG 7 mich jetzt gar nicht lang aufhalten möchte eigentlich, sondern dann bald in ein zweites Beispiel einsteigen, das über MPEG 7 rausgeht. Was kann ich denn in MPEG 7 Audio beschreiben? Das kann ich auf zwei Ebenen machen. Das eine ist so ähnlich wie bei den Bildern, Low-Level-Beschreibungen des Audiosignals. Also zum Beispiel die Wellenform, wie die generelle Durchschnittsleistung zum Beispiel ist, die das Signal hat. Das ist sehr leise, es ist sehr laut. Dann die Frage natürlich alle möglichen Arten von Frequenzverteilungen. Ich kann also über das klassische Frequenzspektrum der hörbaren Frequenzen, meistens logarithmisch angegeben, kann ich natürlich die Frequenzverteilung angeben, also eine Fourier-Transformation zum Beispiel machen. Aber ich kann es auch nochmal analysieren und bestimmte Eigenschaften des Frequenzbilds anschauen. Also zum Beispiel, wo liegt das Zentrum, wie weit ist das ausgebreitet und wie flach ist das, diese Spektralverteilung. Wobei jetzt Spread und Flatness sehr nahe beisammen liegen, sozusagen in dem, was sie beschreiben, aber im Detail dann nochmal was Verschiedenes sind. Damit kann ich also zunächst mal das Signal einfach nachrichtentechnisch sozusagen analysieren. Ich kann versuchen, wenn es ein Ton ist, an die Grundfrequenz hinzukommen. Wobei, um zu erkennen, dass es überhaupt ein Ton ist, gerade diese Spread- und Flatness-Informationen interessant sind, bei denen ich mir feststellen kann, ist es denn sozusagen stark zentriert auf bestimmte Frequenzen oder ist es total ausgebreitet auf verschiedene Frequenzen. Das wäre gerade ein Grund, wo das Spread eben mir was darüber sagen kann, ist es überhaupt ein Ton? Und wenn es ein Ton ist, also ein Klang ist, dann kann ich eine Tonhöhe festlegen und das wäre die Grundfrequenz. Dann kann ich auch Dinge wie die Attack Time, wenn man sagt, also wie schnell steigt das Signal an über die Zeit, wie schnell setzt der Ton ein, feststellen und also auch über die Zeit den Verlauf analysieren. Und dann natürlich auch bestimmte sozusagen Klangfarben versuchen zu identifizieren, indem ich sage, gibt es denn eine bestimmte Kombination von Frequenzbändern, die sozusagen vertreten sind, damit ich vielleicht ein Instrument erkennen kann. Das ist so die Low-Level-Ebene. Auf der High-Level-Ebene geht es um solche Dinge wie zum Beispiel die Melodie zu erkennen, um Sprache zu erkennen, vielleicht auch Musikinstrumente zu beschreiben, welche Klangfarbe die haben und die wieder zu erkennen. Da denkt man also grundsätzlich tendenziell mehr an Datenbanken, wo eben ganz viele dieser Objekte drin sind, in denen wir dann auch wirklich suchen. Schauen wir mal ein bisschen genauer an, was Spektralanalyse für Audio denn bedeutet. Wir haben ja diese Fourier-Transformation schon öfters gehabt. Das ist also jetzt die nach rechts die Zeit, nach oben die Frequenz. Was Sie kennen eigentlich ist das Bild, wir haben sozusagen die Frequenz und für jeden Frequenzwert einen Zeitpunkt und die Frequenz als Skala und für jeden Frequenzwert haben wir sozusagen einen Anteil. In dem Fall ist die Welt hier auf den Kopf gestellt, Sie haben hier also die Frequenz vertikal und wenn Sie jetzt einen bestimmten Zeitpunkt haben, zum Beispiel diesen Anfangszeitpunkt, dann sehen Sie hier entlang der Achse den Anteil durch Farben repräsentiert. Das hat den großen Vorteil, dass ich jetzt den Zeitverlauf und den Frequenzverlauf zweidimensional darstellen kann. Das Ganze nennt sich ein Sonogramm und ist eben auch in MPEG 7 als Audio Spectrum Envelope vorgesehen. Das Schöne daran ist, hier sieht man also Intensitäten sozusagen, hohe Intensitäten sind im Gelb-Orange-Rot-Bereich und niedrige im Blau-Bereich, so wie man das vom Licht her kennt, vom Lichtspektrum. Und dann kann ich hier natürlich erkennen, dass bestimmte Frequenzbereiche eben aktiv sind und kann auch den zeitlichen Verlauf ein bisschen erkennen, also damit rhythmische Strukturen erkennen. Und das ist ganz konkret, in dem Fall sind das wirklich Instrumente, die wir haben. Also dort unten irgendwie ein Bass und eine Orgel und dort oben, das sind irgendwelche Sachen im Schlagzeug, die eben sehr hohe Frequenzen sind und einen sehr feinen, schnellen Rhythmus sozusagen haben. Also insofern kann ich da schon zumindest als menschlicher Betrachter viel anfangen mit der Analyse und das lässt sich auch zum gewissen Grad automatisch machen, dass man sozusagen erkennen kann, hier ist ein Feature in diesem Frequenzbereich sozusagen, also hier ist eine Energiekonzentration im Frequenzbereich. Das Ganze lässt sich, nachdem das sehr, sehr viele Daten sind, die man da hat, da braucht man natürlich also die ganze Zeit jeweils irgendwie 1024 Koeffizienten, das also für jede Zeitscheibe ist natürlich sehr viel. Dafür gibt es deutlich reduzierte Datenrepräsentationen. Ich will auf die Details nicht eingehen, aber im Prinzip geht man von der Situation, dass ich für jeden Zeitpunkt eine sozusagen alle möglichen Koeffizienten haben muss. Also wenn m die Anzahl der Zeitpunkte ist und n die Spektralbänder, die Teilbänder, die ich analysiere mit meiner Frequenzanalyse, dann habe ich ja vorher m mal n gehabt. Und in dem Fall komme ich auf m plus n runter. Das heißt, ich habe 10 Vektoren, die die reichen, um in der Summe der beiden Größen sozusagen das Frequenzspektrum oder das Sonogramm darzustellen. Ich denke, da jetzt ins Detail einzusteigen, führt jetzt wieder zu weit, aber das konkrete Beispiel ist jetzt ein Sonogramm, das so komprimiert wurde. Da sehen Sie auch diese Vektoren, wie sich die verändern. Also die haben immer Anteile, die sozusagen im Frequenz- und im Zeitbereich sind. Und das rekonstruierte Sonogramm. Und das Wichtige daran ist, dass man in dem Sonogramm diese Features, die uns interessieren, immer noch erkennen kann. Dass es also auch eine deutlich reduzierte Repräsentation gibt, die man durchaus verwenden kann, um darauf irgendwelche Fingerprints zu machen. Ja, vielleicht um es noch mal ein Stück konkreter werden zu lassen, ist auch was, das man selber ausprobieren kann. Hier eine Adresse, die geht schon mit MPEG-7 an, von einer Forschergruppe an der TU Berlin. Denen können Sie Audiodateien überspielen, die dürfen nicht allzu groß sein. Und die machen die MPEG-7 Audioanalyse, die rechnen in diese Deskriptoren aus. Ich habe das für ein Beispiel jetzt tatsächlich auch mal gemacht. Das ist, man wird wahrscheinlich nicht viel hören, weil es leise Lautsprecher hier sind, nur kleine. Also es ist einfach ein ganz kleines Stück Pianomusik. Und insofern aber nichts Gestelltes, sondern die habe ich einfach gestern irgendwie irgendwo auf meinem Rechner gefunden, die Musik, und so umkodiert, dass sie für deren Parameter passt, und dorthin, darum rauscht sie so ein bisschen, weil die bloß niedrige Bitraten und Tiefen haben wollen. Ja, und dann habe ich das abgerufen, was da rauskommt, und das ist insofern ganz interessant, weil man an der Stelle sieht, was jetzt passiert, wenn Sie wirklich anfangen, solche Deskriptoren zu berechnen. Also diese meisten dieser MPEG-7-Deskriptoren gibt es auch in öffentlich verfügbaren Bibliotheken. Sie können also leicht Programme schreiben, wo Sie diese Dinge selber aufrufen. Und das Ergebnis ist dann sowas, wie ich hier jetzt bloß einen Ausschnitt gezeigt habe. Ich kann gerne, wenn es interessiert, die ganze Datei zeigen, aber die ist auch nicht so viel spannender. Da steht also das Übliche, dass es eine XML-Datei ist und dass es irgendwelche MPEG-7-Strukturen sind. Und dass es Audio ist, das wussten wir auch schon. Und jetzt kommt eben der Audiodeskriptor Waveform Type zum Beispiel. Und Sie sehen schon, Total Number of Samples sind immerhin 1589. Und dann kommt eben eine große Folge von Zahlen aus. Und so geht die ganze Datei dahin. Also sie schaut, es sind ganz wenig Struktur, so ein Deskriptor wird eben eingeführt. Und der Deskriptor selber sind dann eben immer Hunderte oder Tausende von Zahlen. Darüber muss man sich im Klaren sein, dass diese Feature-Extraktion jetzt vorher auf den Bildern hat es ja ganz nett gewirkt mit irgendwie diesen farbigen Sonogrammen und so, aber letztlich, was sie haben, ist eben einfach ein Berg Zahlen und aus dem müssen sie irgendwas machen, womit sie was anfangen können. Oder ein zweites Beispiel, wo man das auch sieht, dass es eben ja, einerseits schön klingt, aber dass eben dann der Weg zur Anwendung eben noch ein ganz, ganz großer ist. Ich habe also auch eine andere Datei genommen, die irgendwie aus der Medientechnik-Vorlesung rumlag.
Heute ist ein schöner Tag.
Einfach gesprochener Text, und habe die diesem Spoken Content Demonstrator hier überspielt. Und dann kriegen Sie auch eine XML-Datei raus, die Ihnen im Prinzip sagt, welcher Text erkannt wurde. Das schaut dann schon ein bisschen eigenartig aus hier, und Sie sehen schon, dass das wird segmentiert in der Zeit, und Sie sehen, dass dort mit Probabilities ganz stark gearbeitet wird. Da am Anfang war es ja gut, dort haben wir nämlich eine Probability von 1, aber weiter unten kommen zum Teil ziemlich kleine Probabilities. Diese Verfahren sind natürlich auch alle nicht perfekt. Es gibt auch noch ein Tool, mit dem man diese XML-Datei dann, die Daten, die da zugrunde liegen, sich sozusagen anzeigen kann, was das eigentlich heißt, welche Phoneme da sozusagen erkannt wurden. Und da sieht man jetzt, dass es schon gewisse Ähnlichkeiten hat mit dem, was man gesprochen hatte, aber nur ganz am Rande. Also hier steht H-Oi und dann kommt ein K, heute, also heute steht da sozusagen. Und das nächste, das ist, das heißt nicht ist, sondern ist dort. Und ein ist wieder sehr schön erkannt. Das mit dem Ö, das ist ein bisschen ein Problem. Und Sie sehen schon, also der Tag, der heißt jetzt hier, der ist wieder ganz gut erkannt. Tag hier. Also ich will damit bloß sagen, solche Metadaten automatisch zu extrahieren, ist eine Sache. Die andere Sache ist, wie die dann weiterverarbeitet werden und wie die sinnvoll in Anwendungen integriert werden. Da steckt natürlich noch ein ganz großer Teil Arbeit dahinter. Ja, ich möchte jetzt die MPEG-7-Baustelle verlassen und was anderes ansprechen, was ganz nah, aber damit verwandt ist und vielleicht auch ein Stückchen näher ist an dem, was man so im Alltag vielleicht auch trifft, nämlich Musik-Retrieval, also Musik wiederzufinden in Datenbanken. Zum Lesen gibt es da zum Beispiel diesen SEM-Artikel da vorne, aber ich habe da noch ein paar andere Artikel weiter dazu, die kommen dann so im Lauf der Folien. Also das erste Mal, wenn ich Musik wiederfinden will in Datenbanken, kann meine eigene Datenbank sein, kann eine öffentliche Datenbank sein, kann eine Firmendatenbank sein, dann muss ich natürlich irgendwie die Musik analysieren, muss Eigenschaften finden, wie wir das gerade hatten. Und das kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Also idealerweise stattfinden tut die Musik in der Regel natürlich so, dass es dort eben eine Notenschrift, eine Partitur gibt und Instrumente entlang dieser vorgegebenen Vorgaben sozusagen spielen, aber die hat man natürlich ganz selten zur Verfügung. Also das wäre natürlich ein Idealziel, dass man sozusagen die Notenschrift quasi daraus extrahieren kann, was natürlich extrem schwer ist. Die zweite, aber zunächst mal von der Idee her, Ebene einzelner Noten. Das zweite sind Akkorde natürlich zu erkennen, ist auch entsprechend nicht weit weg von den einzelnen Noten, also jetzt vom zeitlichen Verlauf her. Wenn man jetzt vom zeitlichen Verlauf eins weitergeht, dann sind wir bei Phrasen, also Stücken des, in dem, gesamten, der gesamten Audiodatei, die sich unterscheiden in bestimmten Features, also zum Beispiel im Spektralverlauf können sich die unterscheiden, dass bestimmte Instrumente eben spielen, also ein Solo von irgendeinem Instrument, das wäre eine Phrase. Ich kann daran interessiert sein, dass Phrasen sich wiederholen, kann damit zum Beispiel Refrains erkennen, die natürlich eine besondere Rolle spielen. Ich kann generell auf dieser Ebene natürlich auch über das Tempo reden, also die zeitliche Struktur besser analysieren. Ja, noch eine Ebene höher, wenn man das ganze Stück anschaut, dann wäre natürlich interessant, eine Identifikation zu haben, die mir dann sowas ausliefert wie, das ist Rock oder Jazz oder das ist klassische Musik. Da haben aber schon Leute in diversen Arbeiten bei uns rumgespielt mit den Bibliotheken, die es da gibt, und festgestellt, dass irgendwie Beethoven-Symphonien von Heavy Metal wegzuhalten gar nicht so leicht ist, weil das also viele Eigenschaften gemeinsam hat. Also das eine, was man machen kann, diese, wenn Sie sagen Score, wenn man sagt Score Transcription, wenn man sozusagen versucht, den Melodieverlauf wiederzufinden, die Instrumente wiederzufinden, die die Melodie spielen, dann muss ich natürlich Frequenzanalysen machen, wobei es dort eine ganze Reihe von Spezialtechniken gibt, die man anwenden kann, die jetzt aus dem ganz allgemein aus dem Information Retrieval Bereich kommen und Data Mining kommen, dass sie sogenannte Support Vector Verfahren einsetzen, die zunächst mal, aber in dem Fall Tonhöhenwerte sozusagen als Parameter haben und die man nun versucht, diese Erkenner zu trainieren auf bestimmte Instrumente zum Beispiel auf dem Piano und dann deren Features in diesem Signalspektrum wiederzufinden. Will ich nicht im Detail darauf eingehen, aber das ist eine grobe Richtung, in die man gehen kann. Eine zweite, die vielleicht leichter nachzuvollziehen ist, wo man jetzt auch nicht so weit ins Detail steigen müsste, um das zu erklären, ist das Erkennen der Phrasierung oder der Phrasen, sagen wir mal. Die Phrasierung ist das, was die Phrasen macht. Die Matrix, die man hier sieht, die ist ja zerlegt in eine Struktur, die einem Musikstück entspricht. Da sehen Sie also ein Refrain zum Beispiel und hier eine Brücke zwischen zwei Phrasen und Sie sehen Anfang- und Endsektion. Was das darstellt, ist eine ganz interessante Situation. Sie haben nämlich die Zeitskala in zweimal da. Ne? Sie haben genau die Länge des Musikstücks in beiden Zeitskalen. Das heißt, im Prinzip bilden Sie das Musikstück sozusagen auf sich selber ab. Die Kreuzungspunkte in der Matrix, die bedeuten die Ähnlichkeit. Das heißt auch, dass die Diagonale hier natürlich ganz dunkel ist. Die ist nämlich total mit sich selber ähnlich. Also das musikalische Ereignis sozusagen, das Frequenzspektrum zu einem bestimmten Zeitpunkt ist natürlich dasselbe wie zu dem gleichen Zeitpunkt. Ne? Das ist ja irgendwie logisch. Aber wenn Sie jetzt an eine andere Stelle gehen, also was weiß ich, hier bei 100 Sekunden sind hier bei 40 Sekunden, dann sagt Ihnen der Wert, der hier in der Matrix drin ist, der Farbwert, sagt Ihnen, wie ähnlich ist das Frequenzspektrum zum Zeitpunkt nach 100 Sekunden zu dem nach 40 Sekunden. Und das sieht man ja, dass da natürlich sehr wohl Struktur drin ist. Eigentlich bräuchte man bloß die Hälfte der Matrix natürlich, das ist klar, das ist klappsymmetrisch. Interessant ist das sozusagen zu teilen und man merkt, in dieser Ähnlichkeitsmatrix kann man eben ganze Bereiche erkennen, in denen ja sozusagen hohe Selbstähnlichkeit besteht, die also sozusagen in sich geschlossene Einheiten darstellen und das wären Kandidaten für die Phrasen. Man sucht sozusagen nach Strukturen, die idealerweise wieder so eine starke Diagonale haben. Also das ist die ganz starke Diagonale. Wenn Sie da reinschauen, dann sehen Sie diese Einzelbereiche hier, also die zum Beispiel haben es ganz deutlich, die haben eine ausgeprägte, intern wieder eine Diagonale, das heißt, der Bereich ist mit sich selber sehr stark ähnlich. Und da gibt es ja schöne Verfahren, die einem helfen, sozusagen zunächst mal das Musikstück zu strukturieren. Das ist für viele Bereiche interessant. Wenn Sie da konkrete Beispiele dazu wollen, kann ich Ihnen empfehlen, in diesen Artikel reinzuschauen, der ist auch schon ein bisschen älter. Aber das sind ganz viele Beispiele von solchen Selbstähnlichkeitsmatrizen für konkrete Musikstücke drin, für irgendwie eine Fuge von Bach und irgendwas von den Beatles und so weiter. Und das wird auch recht schön diskutiert, was man sozusagen dann aus diesen Matrizen alles rauslesen kann. Ja gut, das waren Dinge, die ich bloß antippen wollte. Ich wollte an einer Stelle jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil das die schöne Situation ist, dass wir was haben, das sozusagen jetzt aktuell irgendwie bekannt und genutzt ist. Das kann man gleich fragen, wie genutzt das ist. Und bei dem aber ganz gut beschrieben ist, wie es funktioniert. Also die erste Frage ist, wer kennt Shazam? Das sind also erstaunlich wenige. Vielleicht liegt das daran, dass die Dinger so teuer sind hier, diese iPhones. Also das ist ein Music-Tagging-Dienst. Ich erzähle gleich, was es genau ist. Der ist speziell auf mobile Geräte ausgerichtet, also insbesondere auf Mobiltelefone. Und die Grundidee dabei ist, dass ich ein Query-by-Example-System habe. Das heißt, es ist eine große Datenbank von Musik da und ich kann auf dem mobilen Gerät einen kurzen Ausschnitt der Musik anhören, sozusagen aufnehmen und die gegen die Datenbank abgleichen. Grober Anwendungsfall natürlich, man ist irgendwo auf einer Party oder sonst irgendwo, wo Musik läuft und möchte wissen, was ist das für ein Stück. Und mit dem Mobiltelefon kann ich das aufnehmen. Das wird mit der Datenbank abgeglichen und da kommt dann eben, was weiß ich, Interpret, Album und so weiter. Und idealerweise, was es kostet, wenn man das ganze Ding downloadet. Das ist also die grobe Idee dahinter. Die machen das schon relativ lang. Die Firma ist in London, ist 2000 gegründet worden. Und das Schöne ist, dass da die offensichtlich auch mit Universitäten zusammengearbeitet haben, dass das aufbaut auf Ergebnissen aus der Forschung und dass dementsprechend einiges dokumentiert ist darüber in ganz normaler wissenschaftlicher Literatur, wie das geht. Also ich beziehe mich da auf zwei Artikel. Der eine ist der bekannteste, der Communications ACM 2006 über den Shazam Music Recognition Service. Ja, eine wichtige Sache, die da beschrieben wird, ist, dass ich natürlich die Musik unterscheiden muss von irgendwelchen Hintergrundgeräuschen. Also jetzt, wenn Sie gerade an den Fall mit der Party denken, ist das natürlich extrem, dass ich ja nun nicht bloß die Musik aufnehme, sondern alle möglichen anderen Sachen mit. Wenn ich jetzt bei jemand im Auto sitze und da läuft was im Autoradio, oder kann mein eigenes Auto sein, aber ist mit der Bedienung ein bisschen schwieriger, dann ist da natürlich auch jede Menge Fahrgeräusche noch mit dabei. Das heißt, zunächst mal ist das schon ein Problem. Das Signal, das aufgenommen wird, ist natürlich nicht nur das Musiksignal, das man abgleichen muss. Insofern ist es schon eine kompliziertere Aufgabe, als wenn Sie jetzt sozusagen nur genau die gleiche Datei sozusagen hätten. Dann wäre es ja einfach, dann könnte man im Prinzip mit so digitalen Fingerprints arbeiten, wie wir sie schon angeschaut haben, mit Hash-Werten und Ähnlichem. Das andere ist, dass wir so ähnlich wie wir es bei Bildern schon hatten, natürlich mit Verzerrungen arbeiten müssen. Das ist bei Audio natürlich noch viel mehr. Die werden auf dem Übertragungsweg verzerrt, der Lautsprecher macht allen möglichen Unsinn, der Verstärker ist vielleicht irgendwie übersteuert, es gibt Echos, was auch immer. Also das ist ein zweites Problem. Und das dritte ist, dass diese Fingerprints natürlich, die ich jetzt erzeuge, diese Signaturen von einzelnen Musikstücken, dass die nicht allzu groß sein dürfen, weil ich ja eine Datenbank habe, in der Millionen von Songs drin sein sollen. Ja, die Grundidee ist, dass man nach eigentlich was ganz Einfachem sucht, was man sich gut vorstellen kann, nämlich nach Peaks im Spektrogramm. Das heißt im Prinzip, darum war das auch vorher ganz gut, dieses Bild anzuschauen, dieses Sonogramm. Es gibt bestimmte Stellen in dem Sonogramm, das hat man ja vorher gesehen, diese gelben Flecken, die sind besonders charakteristisch sozusagen, da ist besonders viel Energie drin. Ich nehme also eine Verteilung der Energie über Zeit- und Frequenzraum und suche mir die Stellen, in denen besonders viel Energie steckt, die jetzt identifiziert sind nämlich durch zwei Koordinaten, nämlich den Zeitpunkt in dem Musikstück und welcher Frequenzbereich das tatsächlich ist. Also das ist jetzt wirklich aus dem Artikel genommen. Die machen also wirklich eine Fourier-Transformation für sehr kleine Zeiträume, die sich auch überlappt, was bei Musik immer gut ist, dass die einzelnen Fenster sich überlappen, bei Audio immer gut. Und damit kriegen sie also für jeden Time-Frequency-Bin kriegen sie ein Power-Level. Und dann gibt es nicht ein absolutes Limit, wo man sagt, das muss jetzt über diesem Limit sein, damit wir es als einen Peak betrachten, sondern sie sagen, in so einem Bin ist ein Peak, wenn der Power-Level eben größer ist als die Umgebung sozusagen in einem bestimmten definierten Bereich. Das heißt, man sagt, eine Größe der Umgebung ist festgelegt und wenn das lokal sozusagen stärker ist als die gesamte Umgebung, dann betrachtet man das als einen Peak. Und das ist eigentlich der Fingerabdruck dieses Musikstücks. Das wird man gleich nochmal auf den nächsten Folien sehen, dass man nun von diesen Peaks ein paar wenige sich raussucht und die kombiniert mit anderen Peaks. Das heißt, man hat sozusagen eine Unterscheidung zwischen diesen Peaks, die man mal gefunden hat, in sogenannte Anker-Peaks und welche, die denen untergeordnet werden. Und man kombiniert immer den Anker-Peak mit paarweise mit anderen Peaks und erzeugt einen gemeinsamen Wert für die Kombination der beiden und erzeugt damit einen Hash-Wert, der insgesamt dann bloß 32 Bit groß ist. Also vielleicht nochmal, um das grafisch ein bisschen klarer zu machen, was die tun. Die haben zunächst mal dieses Sonogramm, ein Spektrogramm, das also wirklich Zeit und Frequenz hat. Und in dem Spektrogramm sind nun eine ganze Menge charakteristischer Stellen, solcher Peaks, wo das, die Energie sehr hoch ist. Wie gesagt, die suchen nur nach den lokalen Maxima sozusagen und kommen dann auf sowas, was hier Constellation Map heißt, also im Prinzip ein Sternbild sozusagen. Das ist der Fingerprint eigentlich des Musikstücks, der uns interessiert, der nun verglichen werden soll mit der Datenbank. In der Datenbank werden für die Musikstücke eben auch diese Fingerprints abgespeichert und man sucht dann, wenn man jetzt eine Aufnahme hat, sucht man eben, ob man die sozusagen übereinander legen kann. Also im Idealfall ist es so, dass sie nun diese entsprechenden Sternchen, Energiepeaks und ihre Lokalisierung von der Aufnahme haben und Sie können sich vorstellen, das ist wie so eine Folie, die Sie jetzt haben, wo die Sternchen drauf sind und die schieben Sie da sozusagen drauf, bis sie an irgendeiner Stelle passt und wenn die Peaks aus der Aufnahme die gleichen sind, wie wir sie dort in unserer Datenbank haben, dann glauben wir, dass wir ein Match gefunden haben. Und übrigens, also wer den Dienst ausprobiert hat, der ist wirklich erstaunlich genau. Also das ist wirklich ein sehr, sehr brauchbarer und praktischer Effekt. Ja, um das zu kodieren, gibt es eben diese Ankerpunkte und einen ganzen Bereich von weiteren Peaks, die einbezogen werden. Das heißt, man sucht sich jetzt zum Beispiel diesen Ankerpunkt und eine ganze Zone von weiteren Peaks, die dann in diesem Hashing sozusagen zusammen kombiniert werden. Und wenn wir jetzt zwei davon rausnehmen, also den Ankerpunkt und den weiteren Targetpunkt, dieses Paar, dann wird das, was wirklich berechnet, in den Hashcode aufgenommen wird, sind die beiden Zeitpunkte, da haben wir Zeitpunkte und Frequenzen von beiden, sind die beiden Zeitpunkte und die beiden Frequenzen, wobei die Zeit noch in die Differenz umgerechnet wird. Das heißt, wir haben die beiden Frequenzwerte und die Zeitdifferenz zwischen den beiden. Und da wird eine Hash-Funktion davon berechnet und das gibt uns eine Zahl und dann haben sie natürlich diese mehreren Paarungen, für jede von denen gibt es eine Zahl. So funktioniert das grundsätzlich und wenn Sie noch mehr diese Bilder auffinden wollen, noch mehr dazu sehen, das ist die Datei hier, das ist von der Columbia University, dort kann man das noch mal sich genauer anschauen. Eine Sache, die total interessant ist, finde ich, ist, dass man ja nun eigentlich diesen Fingerprint schon nehmen könnte und man fragt sich, warum machen die jetzt sowas, dass sie so eine kombinatorische Kombination machen, dass sie also diese Peaks miteinander kombinieren und nur diese Kombinationen sozusagen als Hash anschauen. Das führt tatsächlich in stochastische Fragen dann rein. Das ist so, dass einerseits, wenn ich diesen Fingerprint jetzt mit der kombinatorischen Kombination von verschiedenen Peaks ausrechne, dann habe ich insgesamt mehr zu tun, mehr zu inspizieren auch. Das heißt, die Suchzeit wird zunächst mal länger. Andererseits habe ich eine Funktion, die ganz anders verteilt ist, die viel stärkere Charakteristika entwickelt, die weniger gleich verteilt ist sozusagen. Also wenn man nur den normalen Fingerprint nimmt, dann ist die Gleichverteilung so ausgeprägt, dass es sehr schwer ist, darin was zu finden. Diese kombinatorische Kombination erzeugt dafür, dass eine stärkere Ungleichverteilung, eine höhere Entropie entsteht in diesen Fingerprints, die man über Musikstücke generell ausrechnet, wenn man da statistischen Durchschnitt nimmt, dann haben wir da sind wir weiter weg von der Gleichverteilung, haben ausgeprägtere Features sozusagen, also eine Descriptiveness sozusagen, eine Beschreibungsfähigkeit. Die Funktion, die wir dann ausrechnen, ist also einfach beschreibungsfähiger und hilft uns dann eigentlich erst, die Dinge zu unterscheiden. Und wenn man das in konkrete Zahlen überführt, dann ist es so, dass das einerseits komplizierter wird, die Search Time wird tatsächlich vergrößert, da ungefähr Faktor 10 haben die berechnet, aber durch diese bessere Beschreibung, die wir da haben, ist es so, dass das sehr viel leichter ist, ein Stück von einem nicht relevanten Stück zu unterscheiden und dass das zu einem Speedup von 1 Million oder mehr führt. Das ist jetzt zitiert aus dem Papier, aber man sieht schon, dass die Kernidee eigentlich an zwei Stellen steckt. Die eine ist ziemlich banal, das ist diese Fingerprints überhaupt zu finden. Und das zweite, und da steckt, glaube ich, wirklich die Genialität jetzt von dem Algorithmus drin, ist genau diese abgeleitete Funktion, diese kombinatorische Kombination zu finden, die nun diesen sehr hohe Beschreibungskraft für einzelne Musikstücke hat. Wenn ich zwei verschiedene Musikstücke habe, die sich wirklich kräftig unterscheiden und das nicht bei allen irgendwie mehr oder minder gleich ausschaut. Ja, noch eine zweite Sache ist natürlich interessant, also nur ein paar Sachen sind interessant. Das eine ist, natürlich, ich habe auch Hintergrundgeräusche, damit kann ich aber relativ leicht umgehen, indem ich mir die Peaks sowieso grundsätzlich beim Vergleich nur die anschaue, die in dem Target-Signal drin sind, die also in meiner Datenbank sind. Ich schaue also nur, ob Peaks, die ich weiß, dass die in dem Musikstück da sein sollen, dass die sozusagen in der Aufnahme drin sind. Irgendwelche Sachen, die in der Aufnahme noch zusätzlich sind, die werden ignoriert. Wegen Noise natürlich, weil da irgendeiner auf der Party irgendwie eine Flasche umschmeißt und die wollen wir nicht analysieren. Dann haben wir die Frage, ist das überhaupt signifikant? Und es stellt sich raus, auch mit praktischen Experimenten, dass es genügt, auch nur mit relativ wenigen dieser Peaks wirklich einen guten Match zu haben, und dass man dann feststellt, dass das sozusagen das signifikant wirklich das Stück identifiziert. Also wenn wir es mal sozusagen mit wenigen Tokens haben, dann sind wir schon sehr gut. Es gibt ganz selten die Situation, dass es mehrere Alternativen gibt. Ja, ein letztes Problem, das natürlich bleibt, ist die zeitliche Anordnung, weil wir wissen ja, wir haben bloß ein Sample aus dem Musikstück. Und wir haben natürlich das gesamte Musikstück in der Datenbank, aber wir wissen natürlich nicht genau, welcher Ausschnitt aus dem der Aufnahme jetzt sozusagen, ja, welchem Ausschnitt oder wie sagt man das, welchem Ausschnitt in dem Stück in der Datenbank diese Aufnahme entspricht. Also ob der jetzt gleich am Anfang sozusagen aufgenommen hat, irgendwo in der Mitte, das wissen wir nicht wirklich. Und dafür gibt es aber einen ganz simplen Trick, den man nämlich diese Features sozusagen in ihrer zeitlichen Differenz zwischen dem Original und dem der Aufnahme berechnet. Das heißt, wir schauen zuerst, ob wir Features finden, die gemeinsam sind, und dann berechnet man ein Histogramm der Zeitdifferenzen für die Features, die gemeinsam waren. Und das bedeutet, dass es dann bestimmte Features gibt, wenn ein Match hergestellt wird, dann gibt es bestimmte Features, die genau in der gleichen, im gleichen zeitlichen Abstand sozusagen auftreten, und das stellt sich dann sozusagen in der Darstellung Datenbank-Soundfile versus Sample eben so dar, dass diese Features sozusagen auf einer Diagonale liegen. Da sieht man die Verschiebung, die zeitlich dazwischen ist. Oder noch besser, wenn man die Zeitdifferenzen anschaut, dann hat man in dem Histogramm der Zeitdifferenzen hat man einen ganz klaren Peak an der Stelle, und das, was da steht, diese 40 Sekunden, das ist auch genau der Offset, zu dem die, das Sample sozusagen zu der Original-Datenbank-Tonaufnahme verschoben ist. Das heißt, dadurch, dass ich gleichzeitig sozusagen, während ich das Matching mache, das nicht über direkt mache über den aktuellen Zeitpunkt, sondern über Zeitdifferenzen, dadurch kriege ich ein Kriterium, mit dem ich dann letztlich sehr schnell entscheiden kann, ob das matcht oder nicht. Und das ist also sozusagen dann das Indiz, wenn sowas gefunden wird, dann haben wir eben Features, die in einer bestimmten Zeitdifferenz übereinstimmen. Und wenn wir ganz wenige solche Features eben, wie gesagt, gefunden haben, die matchen, dann ist es tatsächlich das richtige Stück. Es gibt natürlich beliebig viele Situationen mit anderen Stücken, wo das eben nicht charakteristisch ist. Das heißt, diese Scatterplots dort oben, da liegen die Sachen ganz wirr, und auch in dem Histogramm haben sie dann eben eine ziemliche Gleichverteilung. Und die suchen eben wirklich nur nach diesen Spitzen sozusagen im Zeitdifferenzhistogramm. Also das ist schon recht geschickt gemacht. Das Interessante ist, dass es natürlich auch noch auf einer Datenbank entsprechend implementiert ist, wo sie natürlich clevere Suchalgorithmen brauchen, um diese Fingerprints gut zu durchsuchen. Aber es ist ein System, das ganz real existiert und sehr gut funktioniert. Also jetzt, 2009, behaupten die, Stand von gestern auf ihrer Webseite, dass sie jetzt 8 Millionen Tracks in der Datenbank haben. Und sie erwarten, dass zum Ende dieses Jahres die 250 Millionen Abfragen überschritten werden. Das ist kein Spielzeug, sondern was das wirklich massiv genutzt wird. Es gibt zwei grobe Klassen von Anwendungsbereichen. Das erste ist, bestimmte Mobilfunkbetreiber verkaufen das sozusagen als ein Feature, das man mit, oder ein Dienst, den man mitbuchen kann mit der Netzbenutzung. Das ist eigentlich sozusagen das, was zunächst mal die Hauptidee war. Vodafone zum Beispiel hat das gemacht, hat das auch in Deutschland, glaube ich, angeboten eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Die Idee ist, dass die Aufnahme über einen Sprachkanal an die Mobilfunkbetreiber und von da weiter an Shazam übertragen wird und dass das Ergebnis dann als SMS zurückkommt. Das hat den großen Vorteil, dass ich nur die ganz normale Sprachkonnektivität brauche. Was die Welt deutlich verändert hat, ist, dass man natürlich jetzt immer mehr Telefone hat, die quasi einen Internetzugang haben, sei es über WLAN oder über UMTS oder ähnliches. Und insbesondere das iPhone ist ja ein System, das sich da anbietet. Und wenn Sie das irgendwie Zugriff auf ein iPhone haben, dann gehen Sie mal in den App Store und suchen Sie Shazam. Da gibt es eine freie Anwendung, die halt irgendwie Werbung einblendet. Es gibt auch eine, die keine Werbung einblendet und Geld kostet. Und dort funktioniert es ganz einfach, dass natürlich sowohl Query als auch Abfrage, als auch Ergebnis übers Internet übertragen werden. Was also wirklich ganz konkret heißt, Sie halten halt das iPhone irgendwo vor die Musik, vor den Lautsprecher, dauert einen Moment und dann kriegen sie wirklich sogar das Albumcover angezeigt und den Link auf iTunes, wo sie das dann wirklich kaufen können. Also ist sehr praktisch und ich habe es ausprobiert mit aller möglicher Musik, auch exotischen Dingen und der ganz normalen Musik, die im Radio läuft, im Auto und so. Das ist schwer aus der Ruhe zu bringen, funktioniert wirklich. Also insofern, wenn das alles so ein bisschen nach akademischen Spielereien ausgeschaut hat, es gibt eben immer wieder Stellen, an denen das dann ganz plötzlich praktisch relevant wird. Und gerade die Integration jetzt auf dem Mobilgerät mit der Idee, dass man da ja viel Musik drauf hört, weil das ein Musikplayer ist und dass man eben den Zugriff auf den Music Store hat und so, das ist schon sehr, sehr clever eigentlich und eine gute Geschäftsidee. Ja, vielleicht noch eine letzte Runde von Dingen, aber wirklich bloß ganz kurz. Ich möchte jetzt ganz bewusst auch aus diesen allgemeinen Konzepten raus und wieder auf konkrete Beispiele. Das sind jetzt wirklich bloß ein paar Produktbeispiele, weil diese Video-Metadaten jetzt so ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ich habe ziemlich viel über Bilder erzählt, ziemlich viel über Audio. Bei Video habe ich dieses eine Beispiel aus dem Standard gehabt, da mit den Fußballspielern. Ich möchte mir einfach mal zeigen, was ich gefunden habe, was es da gibt. Vielleicht gibt es auch noch viele andere Dinge, die irgendein Geheimdienst benutzt, die wir nicht kennen. Aber was man so findet, sind also drei typische Beispiele. Das eine war von IBM, das Video Annex. Das ist ein Tool für Annotation von Videosequenzen mit MPEG-7, was aber ganz massiv auf die Unterstützung von einem menschlichen Arbeitsprozess ausgerichtet ist. Das heißt, Sie haben da jemand, der sitzt da und schaut sich diese Videoclips an und muss das sozusagen zuordnen. Sie sehen also da irgendwie die einzelnen Keyframes und dann wird hier Sky, Cloud, Sun angegeben. Das heißt, da muss es dort oben eine semantische Struktur, im Wesentlichen ist dort ein Lexikon von Begriffen geben und der arme Mensch muss das da rein auch anklicken, was natürlich sehr viel Arbeit ist. Also hier ist nochmal so ein Detail. Und das kann natürlich sinnvoll sein, das zu machen, ist aber, denke ich, einfach von der Ökonomie her schon ein bisschen fragwürdig. Das Ganze wird noch komplizierter natürlich dadurch, dass wir Segmentierung haben. Auch das kann man natürlich entweder manuell machen oder könnte man zum gewissen Grad automatisch unterstützen. Ich denke, bei dem System war es tatsächlich so, dass man es auch manuell gemacht hat, dass man also hier einen Ausschnitt aus dem Bild bezeichnet und dann einen Begriff zuordnet. Damit kann ich natürlich im Prinzip solche MPEG-7-Metadaten erzeugen und dann nachher darin recherchieren, aber es ist ein sehr großer Aufwand damit verbunden. Ein Beispiel für ein Werkzeug, das allerdings jetzt auch auf dem Markt nicht den ganz großen Erfolg hatte, aber wirklich ein Produkt ist, das man, glaube ich, sogar immer noch kaufen kann, für viel Geld allerdings, ist dieser Videolocker von Virage. Da ist natürlich die Zielgruppe auch sehr eingeschränkt für so ein System. Das könnte also zum Beispiel interessant sein für Nachrichtenkanäle, für Fernsehsender, Nachrichtenagenturen vielleicht auch. Dort haben sie also eine Sammlung von Clips und sie haben eine Beschreibung, wirklich was auf den Clips stattfindet. Sie sehen, dass es hier also wirklich Regionen ausgezeichnet werden für Sprecher und dass da Sprache auch damit, Text sozusagen extrahiert wird. Auf dem Bild sieht man es nicht so ganz genau, darum hier nochmal, was an Techniken drinsteckt, die alle zusammengebunden werden für ein Video-Annotationstool. Das erste ist mal, dass ich die Videoszene analysiere und Schlüsselbilder überhaupt extrahiere. Also wenn da zunächst mal der Nachrichtensprecher ist, das ist ein Schlüsselbild und wenn danach ein Bild von, was weiß ich, einem Kraftwerk kommt, dann ist das ein weiteres Schlüsselbild und da brauche ich bloß diese beiden Schlüsselbilder, um so ein Visual Overview zu machen, das hatten wir früher schon. Dann wird die Sprache mit Speech-to-Text analysiert, das heißt, man versucht, so ähnlich wie wir es auch vorher bei den MPEG-7 Audio-Extraktionstools hatten, versucht man die Sprache zu erkennen und zu überschreiben in tatsächlich Text. Dann versucht man, Töne zu identifizieren, insbesondere bestimmte Signale, Senderkennungen, Kennmelodien, Alarmsignale und sowas. Man versucht, Sprecher zu identifizieren über Fingerprints ihrer Stimme und übers Gesicht, was also jetzt eine ganz schöne Multimedia-Anwendung natürlich ist. Dann ist ja oft Text wirklich da, Untertitel. Und es gibt auch an vielen Stellen natürlich irgendwelche Metadaten, die einbezogen werden können, zum Beispiel irgendwelche Ausgaben von Schnittprogrammen, aus denen man auch irgendwas rausziehen kann, zum Beispiel wie die Datei geheißen hat, wo das herkommt und Ähnliches. Ja, und das Ganze ist sozusagen eine große Workbench, die alle diese Informationen zusammenzieht, auch modular angelegt ist, dass man noch weitere Tools reinbauen kann und schon wieder auf manuelle Annotation ausgerichtet ist, aber doch einen wesentlich höheren Grad von automatisierten Tools mit unterstützt. Ja, und zum Schluss noch ein Beispiel aus dem mehr akademischen Bereich. Das ist wieder von der University of Surrey. Da gibt es eine Gruppe, die in dem Bereich recht intensiv arbeitet. Dort geht es um Videoanalyse oder Analyse von Videos im Sportbereich. Und zwar wollen die, wenn es da Training heißt, ist es nicht Sporttraining, sondern Training ihres Feature-Erkenners. Die wollen im Prinzip verschiedene Sportarten erkennen, also aus einem Videostrom erkennen, möglichst automatisch, welche Sportarten das sind. Dazu braucht man auch wieder Features, die herausgezogen werden aus dem Videostrom. Das sind in dem Fall insbesondere Bilder, die den Hintergrund, sozusagen die allgemeine Szenerie beschreiben, also zum Beispiel, wenn es um Schwimmsport geht, dann wird man immer wieder Szenen haben, wo viel Blau drauf ist und wo irgendwelche so schrägen Linien sind, vielleicht für die Bahnabgrenzungen. Das heißt, man hat zunächst mal ein Tool, das einem versucht, diese Features überhaupt zu finden und dann einen Klassifikator im Sinn von Machine Learning, der diese Dinge erkennt. Und das Ganze muss leider auch trainiert werden, indem man also solche Clips zunächst mal dem System vorspielt und sagt, das ist Schwimmen. Wenn das System ausreichend trainiert ist, dann kann ich ihm verschiedene andere Clips geben, vielleicht auch eben noch weitere, die einen Hinweis haben, also das ist Schwimmen, das ist Fahrradfahren, und aber auch welche, bei denen es, also das waren welche mit Cues, und, also mit Hinweisen, das sind welche ohne. Die gehen beide in das System rein und der versucht nun sozusagen die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass das von einer bestimmten, der versucht die Wahrscheinlichkeit auszurechnen für den bestimmten Classifier, wie stark der in dem Bild sozusagen repräsentiert ist. Und das geht natürlich in eine Datenbank und im dritten Schritt habe ich dann ein System, wo ich auch wieder den Feature Detector Classifier habe und den Ausgang aus der Datenbank sozusagen und jetzt anfangen kann, ja, ähnlich wie wir es vorher bei der Spracherkennung haben, eine XML-Datei zu erzeugen, die sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent wird es sich da wohl um Schwimmen handeln oder um Leichtathletik oder um Segeln oder Reiten oder was auch immer. Also das ist ein akademisches Beispiel, das System ist auch funktionsfähig und es wird zumindest behauptet, dass das nach einem gewissen Training für realistische Mengen von Videos auch funktioniert. Das ist möglicherweise so direkt nicht anwendbar. Ich weiß nicht, meistens werden diese Metadaten, um welche Sportart es geht, eh irgendwie verfügbar sein. Aber es gibt sozusagen einen Hinweis darauf, in welche Richtung sich diese Analyseverfahren bewegen können, was da prinzipiell möglich ist. Ich finde, es gibt auch einen Hinweis darauf, dass de facto doch noch nicht so furchtbar viel möglich ist. Also man sieht dann, wenn man jetzt in Videoanalyse reinschaut, eben doch sehr viele Hinweise immer noch auf manuelles Arbeiten, manuelles Annotieren, auch hier auf manuelles Trainieren. Das heißt, man muss insgesamt sagen, da ist die Komplexität halt einfach so groß, dass man damit nicht wirklich bis jetzt sagen kann, da gibt es praxisnahe, irgendwie geschäftsrelevante Anwendungen. Aber man sieht ja bei bestimmten anderen Bereichen, also bei Musik zum Beispiel, ist es schon komplett anders. Insofern ist der ganze Bereich, denke ich, schon grundsätzlich wichtig und interessant. Ja, zu Metadaten fällt mir jetzt wirklich nichts anderes mehr ein, was ich Ihnen erzählen könnte. Das passt jetzt auch ganz gut. Nächste Woche ist ja die Weihnachtswoche, da ist die Vorlesung natürlich nicht. Wir treffen uns dann also nach Weihnachten wieder, schon am 7. Januar übrigens. Am 6. Januar ist noch Feiertag, am 7. Januar ist die Vorlesung schon. Und dort geht es dann aber wieder in den ganz neuen Bereich der Vorlesung auch rein. Insofern ist das eine schöne Schnittstelle. Ja, ansonsten, Sie haben bestimmt noch andere Dinge jetzt, aber nachdem wir uns in der Konstellation das letzte Mal sehen, also schöne Feiertage zunächst mal, einen guten Rutsch und wir sehen uns am 7. Januar wieder. Dankeschön.